Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Nur noch 3 Tage. Dann ist Heiligabend und wir wollen wissen, freuen Sie sich eigentlich auf Weihnachten? Die Vorweihnachtszeit dauert ja nun schon ein paar Tage. Man hatte ja schon ein bisschen Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber vielleicht freut man sich gar nicht so sehr, aus verschiedenen Gründen. Klar, ich meine, Familien, Frieden, Ruhe, dafür steht eigentlich Weihnachten, sollte es stehen. Ein Fest, das Menschen zusammenbringen soll, aber manchmal bringt es sie eben auch auseinander. Wie vermeiden Sie Konflikte zur Weihnachtszeit? Oder doch alles easy bei Ihnen, reine Vorfreude? Freuen Sie sich auf Weihnachten? Was sind Ihre Rituale? Worauf freuen Sie sich ganz besonders? Auf wen freuen Sie sich auch, wiederzusehen? Und welche Rolle spielt vielleicht auch das Religiöse? Oder eben, vielleicht ist es gar kein religiöses Fest für Sie persönlich, sondern Sie feiern es eben auf eine ganz andere Weise. Und natürlich wollen wir auch wissen, wie Sie zum Beispiel als Muslimin oder als Jüdin oder als Nichtgläubiger oder vielleicht als Agnostiker Weihnachten feiern. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und bei mir ist Cornelia Kühnen-Marx. Sie ist evangelische Theologin, war lange Pfarrerin und hat übrigens auch das Journal Chrismon mitbegründet, war viel auch im Nahen Osten unterwegs, aber jetzt erstmal hier bei uns im Studio in Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin und Autorin, Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes in einem Studio in Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Frau Kador.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Kador, als Muslima? Wie feiern Sie Weihnachten?
Ich habe ja eine sehr interkulturelle und interreligiöse Familie tatsächlich. Und das bedeutet in meinem persönlichen Fall, dass ich eine Schwiegermutter habe, die evangelische Christin ist und die Weihnachten natürlich feiert. Und das bedeutet für mich ganz persönlich, dass ich Weihnachten mit ihr verbringen werde und der Familie.
Mhm. Mit Ihrem Mann? Mit Ihrem
meinem Mann. Meinem nicht-christlichen Mann.
In dem Fall tatsächlich. Die nicht-christliche Schwiegermutter und der nicht. Die christliche Schwiegermutter und der nicht-christliche Mann. So rum.
Genau, ja. Und den muslimischen Kindern, die aber in einem jüdischen Kindergarten waren und jetzt im katholischen evangelischen Religionsunterricht sind.
Da haben wir die Vielfalt doch schon mal hier auf einen Haufen. Das finde ich wunderbar. Frau Köhnen-Marx, wie ist es bei Ihnen als Theologin, als Christin? Wie genau feiern Sie Weihnachten? Gibt es da vielleicht auch so eine Art Zweiteilung, dass Sie sozusagen als Theologin Ihren Aufgaben nachkommen und Sie einfach als Mensch?
Nee, das gibt's eigentlich nicht. Ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das immer mehr angenähert. In meinen ersten Jahren in der Gemeinde, da war es tatsächlich so, dass das Dienst war, Weihnachten. 5 Gottesdienste, 6 Gottesdienste. Manchmal kann man selbst erst irgendwann im Januar Weihnachten an, sozusagen. Aber jetzt ist es anders. Ich bin ja selbstständig und ich predige nur in der Christnacht und das genieße ich auch. Wir feiern vorher, mein Mann und ich, ganz traditionell mit Fondue am Weihnachtsbaum und dann bei meiner Schwester Geschenke auspacken mit Familie. Und dann gehen wir alle zusammen in diese Christnacht und das ist gleichzeitig Familie und Dienst und ja, eigentlich auch ein Höhepunkt für mich.
Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, haben Sie da auch schon vieles sozusagen sich auch innerlich darauf vorbereitet,
ja,
was da kommt?
Ja, das hat seine Zeit gedauert. Gestern hat mich jemand per Facebook gefragt, und freust du dich denn? Dann habe ich gedacht, so jeden Tag ein bisschen mehr. Also als es im November anfing, fängt ja heute im November an mit den Weihnachtsmärkten, habe ich gedacht, lasst mich damit in Ruhe. So schnell kann das doch gar nicht sein. Noch viel zu tun und ist überhaupt nicht dran. Und so, wenn dann der Adventskranz kommt, dann steht er noch so ein bisschen zwischen lauter Arbeitsmaterialien und passt irgendwie nicht richtig. Und dann so nach und nach, wenn die Karten ankommen und man selber welche schreibt und dann so die Geschenke gesucht werden, das ist eigentlich erst so, fing eigentlich erst letzte Woche ehrlich gesagt an, dass ich so langsam das Weihnachtsgefühl kriege. Und ja, jetzt kommt die Ruhe rein und dann fange ich an, mich auch mehr zu freuen.
Lamia Kador, wann kam bei Ihnen das Weihnachtsgefühl, wenn es denn schon kam?
Naja, tatsächlich geht es mir ähnlich wie bei Frau Kuhn-Marx. Also wenn überhaupt, dann letzte Woche, aber eigentlich immer noch nicht so richtig. Und tatsächlich ist es bei mir so, dass ich kochen werde für alle.
Mhm. Und, für wie viele?
Also
wie
groß ist die Runde? Dem Fall eigentlich? Für ungefähr 8 Leute. Mhm. Und ich fange morgen an mit dem Einkauf, mit dem ersten erst einmal. Das heißt, ab morgen so ungefähr denke ich dann auch mal, okay, jetzt musst du nicht mehr in diesen Arbeitsmodus, du darfst da mal raus und jetzt darfst du auch mal was anderes machen.
Ja, schön. Was gibt es da bei Ihnen, was kochen Sie?
Ach, ich mache tatsächlich eher eine Mix aus orientalisch und nordafrikanisch. Also Hummus als Vorspeise und noch eine andere syrische Vorspeise. Dann gibt es einen Tagine, einen nordafrikanischen Tagine als Hauptspeise und dann irgendeinen Himbeerjoghurt irgendwie für meine Kinder, die den ganz toll finden.
Ich lade mich hiermit bei Ihnen ein.
Ja, dann kommen Sie vorbei.
Und wie kriegen Sie das alles zusammen, wenn sozusagen das Christliche ja erst einmal gar nicht so eine starke Rolle dann spielen kann bei Ihnen auch, ne? Ist das, kann man das einfach dann sozusagen als ja, dass man das Christliche einfach zurückdrängen kann? Ist das möglich?
Nein, und darum soll es ja überhaupt nicht gehen. Überhaupt nicht. Also ich bin da ja sehr offen und auch sehr interessiert, muss ich sagen. Ich bin da ja auch neugierig. Und das ist auch nicht das erste Weihnachten, was ich mitfeiere. Insofern doch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin fast noch die Einzige, die das auch mit als religiöses Fest betrachtet so und der das irgendwie eine bestimmte Besonderheit oder Wichtigkeit irgendwie darstellt. Doch. Also ich begehe das insofern schon, als dass ich das schon sehr ernst nehme und vor allen Dingen auch als religiöses Fest primär sehe. Aber ich weiß natürlich auch, es ist für mich eben nicht mehr nur ein religiöses Fest, sondern irgendwie auch ein kulturelles Fest. Das ist ja das Besondere an Weihnachten.
Wird das immer mehr, Frau Köhn-Marx, dass das Religiöse eher zurückgeht und das Kulturelle stärker wird?
Also ich habe eher so ein bisschen das Problem, dass unsere mitteleuropäische christliche Kultur, also die alten Lieder, ja, Ode Fröhliche oder zu Bethlehem geboren oder sowas, vollkommen verschwinden. Ich habe heute Morgen mal auf Spotify Weihnachtsmusik gesucht und fand das Weihnachtsoratorium, Gott sei Dank, aber ansonsten nur eigentlich amerikanische Lieder, White Christmas und Jingle Bells und so. Und ich habe das Gefühl, da geht uns ein Stück Kultur verloren, über lauter Tingeltangel sozusagen. Und dieses christliche Brauchtum, was wir hatten, so mit Krippe und Erzgebirgsfiguren und alten Liedern, hat Menschen eigentlich auch dahin geführt, das Religiöse dahinter zu entdecken. Und das finde ich super schade. Was ich aber merke umgekehrt ist, dass Leute auch zurückkommen. Also wenn ich jetzt Christnacht predige, dann habe ich immer das um 23 Uhr und so ab 10:45 oder 10:30 stehen da Jugendliche an der Bushaltestelle. Die treffen sich da mit Punsch und Glühwein und kommen dann hinterher in den Gottesdienst, weil sie einfach, das ist so ein Stück Zuhause sein. Wahrscheinlich, wo sie mal konfirmiert sind, wo sie sich kennengelernt haben. Die treffen sich und landen oben auf der Empore in meinem Gottesdienst. Dann denke ich, toll, das kommt auch wieder.
Zu Weihnachten sind die Kirchen voll, ne?
Ja.
Wie kommt's?
Naja, diese Sehnsucht, dass da hinter dem Zuhause noch ein Angenommensein ist und ankommen können und wirklich auch zu sich kommen können. Ich glaube, diese Sehnsucht wird größer in allem Tingeltangel. Dieser Wunsch nach zur Ruhe kommen und mich finden, andere finden, ehrliche Begegnungen haben. Und wenn Menschen das noch mit Kirche verbinden, dass sie da vielleicht so einen Anstoß dazu kriegen könnten, finde ich das toll.
Wie ist es bei Ihrer Schwiegermutter, Frau Kador?
Die geht auch, natürlich. Die geht natürlich auch in den Gottesdienst.
Und Sie gehen dann mit?
Nee. Also ich bin jahrelang mitgegangen tatsächlich. Mhm. Und in den letzten Jahren hat sie aber auch wegen körperlicher Gebrechlichkeit sozusagen irgendwie wenig Anlass gefunden oder zumindest Motivation gefunden, in die Kirche zu gehen. Und dann gehe ich natürlich nicht alleine in die Kirche. Also so weit meine Nächstenliebe zwar noch nicht, aber ich bin ja oft für viele Formen von Spiritualität. Insofern ist das jetzt für mich überhaupt kein Problem, mich da in den Gottesdienst zu setzen und da auch zuzuhören.
Zumal ja der, um den es geht, nämlich Jesus von Nazareth, der tatsächlich auch im Koran eine Rolle spielt. Ne?
Ja, eine sehr große.
Und sogar eine sehr große Rolle.
Ne? Fast eine größere Rolle als Jesus, aber er wird erstens öfter erwähnt tatsächlich als Mohammed. Und er ist in der Lage, besonderere Dinge zu tun, als Mohammed sie jemals konnte. Insofern hat er schon eine sehr wichtige, oder eine Schlüsselfigur sogar ist er.
Wie war das bei ihm im Koran? Er konnte da auch Tote wieder auferstehen lassen?
Ja, hat Wunder vollbracht, genau. Ne? Es wird im Koran überliefert, dass er schon als neugeborenes Baby sprechen konnte, als eins seiner Wunder, dass er dann eben heilen konnte, das kennen wir aber auch aus der christlichen Überlieferung, und dass er aus dem Toten das Lebendige schafft und aus dem Lebendigen wieder das Tote machen, also hervorbringen kann oder eben verwandeln kann. Und das ist, also das kann keiner der Propheten, die im Koran jedenfalls erwähnt werden, außer Jesus. Jesus wird auch als, interessanterweise als Geist von Gott beschrieben. Mhm. Das wissen viele gar nicht, dass dieses Wort Geist und auch Heiliger Geist tatsächlich im Koran erwähnt wird.
Mhm. Also als Gesandter Gottes, kann man das so sagen?
Ist das die richtige theologische Beschreibung? Gesandter ist er sowieso, genau. Mhm. Ja,
also aber eben nicht als Sohn Gottes, wie die Christen ihn sehen.
Genau, genau.
Ist das der Kernunterschied?
In der Figur Jesu, ja, mit Sicherheit, genau. Also er ist eben menschlicher Natur zwar schon von Maria geboren, ohne Vater sozusagen, durch den Heiligen Geist eingehaucht, der Odem Gottes. Und dann ist er eben geboren worden, und das ist natürlich schon, also für Muslime Und das ist natürlich deshalb auch einfach zu sagen, ja, Weihnachten ist was Besonderes und Jesus auch. Es wird nämlich alles im Koran relativ breit abgehandelt.
Heißt das, das Religiöse könnte da verbinden auch? Also stärker vielleicht noch ist das Kulturelle?
Ich denke, aus Sicht von gläubigen Muslimen, und hier müssen wir natürlich unterscheiden, also die Muslime, die koranfest sind, wissen das natürlich sehr genau. Und ich glaube, da kann man Jesus als verbindendes Element sehr gut einsetzen. Aber nun ist ja nicht wirklich jeder Muslim, ich würde mal sagen, die allerwenigsten Muslime, so koranfest, als dass sie das wirklich genau wissen, was da eigentlich steht.
Was für die Christen und die Bibel wahrscheinlich auch zutrifft. So, ne? So. Ja. Frau Könn-Marx, Sie waren ja auch im Nahen Osten viel unterwegs, als Theologin, als Vertreterin auch der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, was das Brückenbauen angeht? Vielleicht auch gerade zur Weihnachtszeit.
Erstmal sehr schöne Erfahrungen in interreligiösen Gesprächen. Ich erinnere mich an eine ganze Woche im Iran. Das sind jetzt die Schiiten und nicht die Sunniten, aber sehr viel gemeinsame Lektüre von Bibel und Koran und sehr viel miteinander verstehen, was da verbindend ist. Schließlich kommen beide Religionen aus demselben Kontext, aus dem nahöstlichen Kontext und haben auch in einer Art, ja, wie soll ich sagen, multikulturellen Gemeinschaft gelebt. Ich kenne viele Muslime auch in Kairo, die ganz selbstverständlich mit Christen aufgewachsen sind. Gerade in Ägypten haben wir etwa 10% Christen und da gehört es einfach dazu. Aber was ich auch sehr genossen habe, ist Ramadan zu erleben.
Oder das Ende des Ramadans.
Das Ende des Ramadans, aber einfach auch den Ramadan in Kairo zu erleben, werde ich nie vergessen, weil es mich erinnert hat an christlichen Advent und Weihnachten. Yeah. Die ganze Stadt beleuchtet von Ramadanlampen in allen Farben. Und es hat mich erinnert an unsere Martinslaternen, hier mit Glas, wunderbar durchleuchtend. Und dann die festliche Atmosphäre, das Fasten und die Ruhe, das Miteinanderessen. Das hat viel von dem, was wir in dieser Adventszeit miteinander eigentlich auch suchen. Und da spürt man die Verbindung. Und ja, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben vorhin von Ihren Traditionen erzählt und vom Christentum, Frau Kador. Und ich dachte, ach, das ist doch viel Ähnliches, auch in dem Distanz nehmen oder Glauben, in dem Miteinander essen und Sehnsucht haben. Mir ging es eigentlich immer so, dass ich vor allen Dingen auf dieses Ähnliche geguckt habe. Wenn es dann Ausgrenzungserfahrungen gibt, von denen natürlich auch Christen in Ägypten manchmal erzählen oder im Iran, dann finde ich das einfach nur bitter und total schade. Aber ich kenne ganz viele andere Menschen, die das Gemeinsame suchen.
Also Religion verbindet, Frau Kador, auch in diesen Zeiten, könnte verbinden?
Ich würde sagen, es ist der Mensch, der Religion dazu nutzt, entweder um zu verbinden oder um abzugrenzen. Ich glaube, dass die Religion an sich, also ich kann das jetzt mal für den Islam sagen, aber da ist es natürlich auch verhältnismäßig am einfachsten, weil er ja in dem Fall die jüngste monotheistische Religion der drei großen Weltreligionen ist. Für den Islam, der Islam stellt ja aus Sicht von Muslimen ein Update dar, sozusagen der beiden zuvor gegangenen monotheistischen Religion. Insofern ist das aus meiner Sicht natürlich sehr einfach zu beantworten als natürlich verbindendes Element.
0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, unter der Sie Frau Könn-Marx erreichen, Frau Kador erreichen, uns hier im Deutschlandfunk Kultur, um darüber zu berichten, ja, freuen Sie sich eigentlich auf Weihnachten? Wenn ja, worauf? Und wenn nicht, wo haben Sie Ihre Bedenken, was dieses Fest angeht? Ja, wie gehen Sie vielleicht auch mit möglichen Konflikten um, die ja durchaus auch unter dem Weihnachtsbaum immer wieder zu beobachten sind, wenn man ja eigentlich so ein bisschen friedlich zusammenkommen will mit der Familie und dann vielleicht auf Menschen trifft, wo es immer wieder Konflikte gibt. Und den Eindruck gewinnt man immer wieder zunehmend auch in den letzten Jahren, dass plötzlich Konflikte aufbrechen, die vielleicht früher unter dem Teppich gehalten worden sind, politische, gesellschaftliche. Erleben Sie das auch immer wieder, Frau Kador?
Ja, schon. Also ich habe ja auch noch nähere Verwandtschaft, die eben auch nicht nur muslimisch ist und na klar, also auch außerhalb des Weihnachtsfestes, aber auch natürlich gerade in der Zeit kommt das durchaus immer wieder mal hoch. Gerade politische Meinung, zumal mein Gegenüber in der Regel ja weiß, dass ich politisch relativ interessiert bin und da viel, viel Meinung dazu habe. Und dann kann es natürlich schon mal sein, dass man sich mit dem ein oder anderen Familienmitglied doch intensiver darüber unterhält.
Also Sie können noch lachen.
Yes. Ja, naja, also es gab noch auch schon Streitsituationen darüber.
Es ist noch 3 Tage hin, mal sehen.
Aber wir haben uns, also ich muss das jetzt auch deutlich sagen, mein Vater ist vor einiger Zeit, also nicht vor einiger, also wirklich vor 3 Wochen verstorben, sehr tragisch. Und ich glaube, es wird sich keiner an den Tisch setzen und ernsthaft streiten. Ich glaube, dieses Weihnachten oder zumindest diese Auszeit, und Weihnachten stellt für uns alle irgendwie eine Auszeit ja auch dar, wird dafür nicht genutzt werden.
Frau Könn-Marx, wie kann man Konflikte zu Weihnachten vermeiden?
Vielleicht muss man auch fragen, wie kann man gut damit umgehen? Konflikte lassen sich ja nicht immer vermeiden, sondern man kann gemeinsam Man kann sich zunächst mal selber überlegen, wo Konfliktlinien sind und auf welche man möglicherweise zusteuert, was gar nicht so einfach ist, weil eben dieser Wunsch nach Harmonie so stark sein kann, dass man in sich selbst schon alle Konflikte runterschiebt und einfach hofft, diesmal wird es ja gut gehen. Dann kann man mal darüber nachdenken, worüber dann letztes Mal gestritten wurde und sich überlegen, ob es sich lohnt, darüber zu streiten.
Da knüpfen wir dann nahtlos wieder an wie im letzten Jahr.
Wie man vielleicht den Tag auch anders gestalten kann, weil ich glaube, Streit kommt oft auf, wenn man da stundenlang zusammensitzt, man hört Musik und isst und es soll so harmonisch sein. Aber vielleicht wäre es ganz gut, mal zu unterbrechen, einen Spaziergang zu machen, rauszugehen und einfach mal jedem auch seine Zeit zu lassen. Weil einerseits haben wir Sehnsucht nach Zusammensein und andererseits brauchen wir vielleicht auch einfach mal die Ruhe, um wieder bei uns selber anzukommen. Dass man sich das gönnt und dass man nicht hofft, die Familie halt alle Wunden, das wäre schon mal viel, glaube ich. Und dann ist eben auch die Frage, sind das alte Familiengeschichten, die da hochkommen? Dann kann man vielleicht auch konstruktiv damit umgehen, mal was anders machen als sonst. Oder sind es tatsächlich auch politische Meinungen, die uns teilen? Ich denke zum Beispiel an Leute, die in meiner weiteren Familie die AfD nah sind und so das christliche Abendland gerne wieder hätten, so mit Kreuz und Odo Fröhliche, aber nicht mein Odo Fröhliche. Wie gehe ich dann damit um?
Hatten Sie diese Gespräche schon?
Ja, die hatte ich schon, oh ja.
Und wie sind die verlaufen?
Ja, die sind meistens leider doch zu kurz, weil es ist, also zum Beispiel, diesen Streit möchte ich eigentlich gar nicht vermeiden, weil Sie vorhin gefragt haben, Streit vermeiden. Ich möchte ihn eigentlich führen, aber gleichzeitig möchte ich nicht einfach nur in Statements abrutschen, ja, weil meine Antwort wäre ja leicht. Es käme darauf an zu verstehen, warum der andere sich so nach rückwärts sehen statt nach vorwärts. Und dafür möchte ich mir vielleicht mal mehr Zeit nehmen als sonst.
Frau Kator, wie ist es bei Ihnen? Wie gehen Sie mit solchen Konflikten dann um, falls es Sie, also zu diesem Weihnachten, glaube ich, wünscht das keiner, weil Sie gerade davon erzählt haben, auch, dass Ihr Vater vor kurzem verstorben ist, aber es kommt ja wieder ein Weihnachten. Wir erleben das ja nun jedes Jahr zum 24. Dezember.
Also ich muss sagen, dass ich in eine Familie eingeheiratet habe, die Weihnachten eben nicht so harmoniebedürftig angeht. Es klingt vielleicht merkwürdig, aber die in Weihnachten natürlich ein besonderes Fest und eine besondere Zeit sieht und die diese Zeit auch eher religiös und spirituell angegangen ist. Also meine Schwiegereltern waren und sind zum Teil, also mein Schwiegervater lebt nicht mehr, aber meine Schwiegermutter schon sehr spirituelle Menschen, das war denen immer wichtig, aber die haben jetzt nie diesen Druck irgendwie spüren lassen, es muss jetzt besonders harmonisch, besonders schön und besonders friedlich ablaufen, also und haben sich dann quasi den Streit bis auf Weihnachten aufgehoben, um dann an Heiligabend zu streiten.
Klar, Schiff,
das haben sie Gott sei Dank nicht getan, also ich habe auch nie das Gefühl gehabt, als lastet da jetzt ein besonderer Druck auf dieser Familie oder auf unserer Familie, dass man da jetzt nicht über irgendwelche Dinge sprechen könnte, sondern man hat verstanden, das Schöne an Weihnachten ist, wir kommen zusammen. Es wurden auch und es werden auch Weihnachtslieder gesungen tatsächlich. Und ich bin auch ein von den Liedern fleißig und freundlich mitsingt. Und die Lieder natürlich auch kennt aus meiner Kindheit. Ich bin ja auch hier geboren und aufgewachsen. Natürlich kennt man Weihnachtslieder. Ja, und natürlich kennt man diese Weihnachtslieder. Aber es ist Gott sei Dank nie bei mir der Eindruck entstanden, meine Güte, ist das stressig und ist es furchtbar. Und jetzt muss man hier auch noch alles mitspielen und des lieben Friedens willen.
Also es muss nicht harmonisch sein. Weihnachten muss nicht harmonisch sein.
Nee, also ehrlich gesagt, wir sind alle sehr temperamentvoll. Also auch die deutsch-deutsche Familie. So richtig friedlich und liebevoll. Und also wir haben auch viel, viel zu erzählen und auch, ja, wir unterhalten uns ehrlich. Es ist fast wie ein normales, Abendessen. Fast allerdings nur. Das ist natürlich schon noch ein bisschen schöner als nur ein normales Abendessen.
Weihnachten aber wie? Das fragen wir heute Vormittag hier bei uns. 0800 2254 2254. Über die verschiedenen Traditionen haben wir schon gesprochen. Und Dunja Sadaki hat uns diesen Bericht hier aus Marokko geschickt. Ihre erstes Weihnachten, das sie dort verbringt.
Und so, das hier, guck mal, kannst du das mal irgendwo hinhängen?
Ja.
Mein erster Weihnachtsbaum in Marokko. Klein, dick und Ostdeutschland. Schon seit ein paar Wochen steht er in unserem Wohnzimmer, argwöhnisch beäugt von Hund und Katzen.
Kali.
Weg, kleiner Mann.
Nein.
Seit Oktober lebe ich in Rabat, der Hauptstadt Marokkos, zusammen mit meinem Mann, unserem Hund Samson und den zwei kleinen Straßenkätzchen Mautz und Kali. Dieses Jahr feiern wir zum ersten Mal in Marokko Weihnachten. Meine Familie aus Deutschland hat uns einen Weihnachtsbaum geschenkt, zur Sicherheit. Gott sei Dank oder Alhamdulillah, wie man hier sagt, ist Marokko ein Land, in dem es das ganze Jahr über frische Kekse gibt. Aus den Bäckereien duftet es überall nach süßem Honiggebäck, um das immer zahlreiche dicke Bienen schwirren. Die Hauptstadt Rabat ist abends mit Lichtern rund um Palmen und Büsche geschmückt. das ganze Jahr. Im Dezember erinnert mich das ein bisschen an unsere Weihnachtsmärkte. Auch im Büro wird es weihnachtlich. Meine marokkanische Mitarbeiterin Muna will mir zeigen, wie man einen heißen Bissap-Tee macht. Einen tiefroten, speziellen Hibiskus-Tee. Das erinnert auch an Glühwein, nur eben ohne Alkohol. Wir sagen auf Marokkanisch Karkadi. Und wir stellen den Topf auf das Feuer und warten, bis das Wasser kocht. Dann machst du ein bisschen Zucker in den Topf und nach 5 Minuten ist es fertig. Im Winter machst du da Honig rein. Ist besser als Zucker. Der heiß-süße Hibiskus-Tee wärmt schön von innen. Das ist wichtig in einer Jahreszeit, in der es in Marokko normalerweise im Haus kälter ist als draußen. Für ein bisschen Weihnachtsstimmung muss man in Marokko in den Städten nicht weit gehen. Nahezu jedes Schaufenster ist weihnachtlich geschmückt mit Lametta und Weihnachtsbäumchen. In Kaufhäusern laufen auch die Klassiker Jingle Bells oder Last Christmas. Der weihnachtliche Kapitalismus funktioniert auch hier in den Großstädten sehr gut.
Weihnachten in einem muslimischen Land. Wie ist es bei Ihnen? Was sind Ihre Weihnachtsrituale, ob es nun christlich ist oder ob Sie einfach auch zum Beispiel Chanukka feiern? Morgen beginnt ja das jüdische Lichterfest, morgen am Sonntag, 8 Tage Chanukka. Auch das fällt ja meistens in die Weihnachtszeit. Wie feiern Sie Weihnachten? Was haben Sie für Rituale? Wie kriegen Sie es hin, eventuell mögliche Konflikte, darüber hören wir ja immer wieder, durchaus auch zu vermeiden? Rufen Sie uns an. Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag, 21. Dezember, also 3 Tage noch bis Heiligabend. Ja, freuen Sie sich eigentlich auf Weihnachten? Was sind Ihre Rituale? Oder schauen Sie da vielleicht auch mit einer gewissen Sorge auf diese Tage, weil Sie vielleicht jemanden vermissen, den Sie sehen wollen, aber wo es einfach nicht funktioniert, mit ihm sich zu treffen? Bernhard Thiele aus Oberweser ruft an. Schönen guten Morgen.
Ja,
Herr Thiele.
Oh.
Ja. Ja, ich glaube, dass Sie sind sehr, sehr heiser. Kann das sein?
Ich will mich auch kurz halten.
Ja.
Einmal höre ich gerne den Deutschlandfunk. Nur kann ich mich verstehen, weil ich so schlecht spreche.
Herr Thiele, ich befürchte, es tut mir wahnsinnig leid, ich befürchte, wir verstehen Sie leider nicht gut genug. Vielleicht schreiben Sie uns noch eine E-Mail, wäre das vielleicht möglich? Oder Sie rufen uns noch mal später an, wenn es vielleicht wieder ein bisschen besser wird. Weil wir hören Sie leider zu schlecht. Ja. Herr Thiele, ich glaube, wir müssen das wirklich verschieben auf ein andermal. Ich danke Ihnen sehr und wünsche, soweit es geht, gute Besserung und trotzdem auch noch gute Weihnachten. Auch die gute Besserung von Frau Köhn-Marx hier im Studio. Gisela Karl ist am Telefon aus Starnberg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Karl ist mein Name.
Wunderbar. Wir hören Sie. Das ist schön. Wie feiern Sie Weihnachten?
Ich feiere ganz gerne Weihnachten. Um 13:30 fängt die Kindermitten an. Hm. Und 4 Mitten mache ich mit. Und sehe das Leuchten der Kinder in den Augen. Und auch die Erwachsenen. Und es werden Krippenspiele gemacht. Und das ist sehr schön.
4 Mitten? 4?
Wir mitten am Nachmittag, ja.
Toll.
Ja.
Und das nenne ich Einsatz hier.
Mitternachtsmitte, aber die mache ich nicht mehr mit.
Okay. Aber da gehen immer die einen raus und die anderen kommen schon wieder rein, ja?
Ja, genau, die über 100.
Auch wenn man einmal dabei ist.
Kommt dann rein. 100 raus, 100 rein.
Und viele Leute kommen wahrscheinlich schon früh, damit sie noch einen guten Platz kriegen zum Sehen, oder?
Ja, genau, ja.
Und wie ist bei Ihnen zu Hause eigentlich? Also wenn Sie dann mal nicht die Christmette mitfeiern, sondern zu Hause mit der Familie? Großes Hallo?
Ja, mein Mann besorgt Karten für ein Zoo, für den Zirkus Krone. Und da kommt die ganze Familie dann zusammen und das ist dann auch ein Weihnachtsgeschenk.
Da fahren Sie nach München rein, von Starnberg aus.
Gemeinsamkeit, ja.
Ja. Frau Karl, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche auf jeden Fall schon mal frohes Verrichten bei der Christmette und ja, frohe Weihnachten, glaube ich, sagt man noch nicht. Ne? Man muss
eigentlich nicht.
Genau. Ne? Man sollte schon warten bis zum
24.
Bis zu welcher Uhrzeit eigentlich, Frau König-Marx? Ab wann darf man frohe Weihnachten sagen?
Ja, gute Frage. Mit dem ersten Gottesdienst, mein Gefühl und meine Tradition. Aber wir tun das natürlich schon, wenn wir uns am letzten Tag auf der Arbeit sehen, dann sagen wir schon frohe Weihnachten. Ne?
Ja, also sagen wir mal, schöne Rest-Vorweihnachtszeit, vielleicht so.
Genau.
Frau Kahl, viele Grüße nach Starnberg.
Ja, gleichfalls nach euch, Köln, oder?
Berlin in dem Fall.
Ach, Berlin.
Auf jeden Fall weit weg von Starnberg.
Frohes Fest.
Ja. Tschüss. Danke.
Tschüss.
Tschüss. 0800-2254-2254, das ist unsere Telefonnummer, rufen Sie uns an. Freuen Sie sich auf Weihnachten oder ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, wie gesagt, Weihnachten kann ja auch immer ein Fest sein, wo man vielleicht auf Konflikte stößt, Konflikte aufbrechen. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, damit umzugehen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wie ist es auch zum Beispiel mit gemischt religiösen Familien? Bei Lamia Kador haben wir das gehört, selber Muslima, Islamwissenschaftlerin mit einer christlichen Schwiegermutter und die also da auch sehr viele Kontakte, sag ich mal, zum christlichen Weihnachten hat. Das alles interessiert uns. 0800-2254-2254 oder schreiben Sie unser Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Das muss auch nicht unbedingt etwas Christliches sein. Es können auch einfach Rituale sein, die Sie haben, die Sie vielleicht entwickelt haben im Laufe der Jahre. Ganz besondere Dinge. Katja Palm zum Beispiel aus Berlin hat uns geschrieben, seit ich denken kann, fahren wir an Heiligabend mittags in den Wald, bepackt mit Äpfeln, Möhren, Meisenringen, Nüssen und Streufutter und schmücken einen Weihnachtsbaum für Tiere.
Ach, toll.
Das ist schön, oder?
Schöne Tradition.
Und im nächsten Jahr, und dann geht es noch weiter, sozusagen, da wir schon bei den christlichen Festen sind, im nächsten Jahr fuhren wir oft an Ostern wieder dorthin, um nachzusehen, ob die Tiere alles aufgefressen hatten. Wundersamerweise waren dann dort Ostereier versteckt, sozusagen als Dankeschön.
Die Tiere, ne? Die Hasen wahrscheinlich.
Ja, also irgendwie, glaube ich, das geht da alles Hand in Hand. Alle arbeiten da zusammen. Ich kann das nur empfehlen, es verkürzt die Wartezeit für die Kinder und lässt alle durchatmen. Diese ganz besondere Empfehlung, eine schöne Geschichte von Katja Palm in Berlin. Drei Tage noch. Dann ist Heiligabend und wir wollen von Ihnen wissen, wie feiern Sie eigentlich Weihnachten? Feiern Sie vielleicht komplett in Familie, wie es ja dann doch meistens passiert, oder mit Freunden? Sammeln Sie vielleicht sogar einsame Seelen auf? Weihnachten ist ja auch ein Fest, wo eigentlich Menschen zusammenkommen sollen, aber viele sind dann eben doch alleine, bleiben auch alleine. Und wir wissen es ja, Einsamkeit kann ein großes Problem werden, nicht nur für den Einzelnen, sondern generell auch für die Gesellschaft. Lamia Kador, wie ist es bei Ihnen eigentlich? Kennen Sie aus Ihrem bekannten Freundeskreis Leute, die jedes Jahr wieder verschiedentlich Anträge stellen, irgendwo mitfeiern zu dürfen?
Tatsächlich nicht. In meinem engeren Bekannten- und Freundeskreis kenne ich das nicht, zumal ich ja auch eben viele Muslime als Freunde habe. Hm. Eben auch. Und die organisieren sich dann tatsächlich selbst. Also man hat ja lange Zeit, also in meiner Kindheit war es wirklich so, wenn Weihnachten war, war die einzige Möglichkeit, um überhaupt noch normal irgendwie leben zu können, also allen Ernstes den Fernseher anzuschalten. Und selbst dann wurde man ja nur mit den üblichen Programmen konfrontiert, weil man konnte, also selbst wenn ich die Wohnung verlassen hatte, ja, alle meine Freunde, alle meine Schulfreunde, alles war irgendwie weg, alles war verplant, alles war irgendwie am Feiern und man hatte so das Gefühl, man wird gezwungenerweise ausgebremst während dieser Zeit. Inzwischen haben Muslime daraus ja irgendwie auch eine Tugend gemacht und haben verstanden, dass man das ja auch für sich selbst nutzen kann und freuen sich und treffen sich jetzt auch mit ihren Familien und Freunden und es wird im Grunde genommen fast das Gleiche gemacht wie bei christlichen Familien, also man isst zusammen, man verabredet sich, man geht, weiß ich nicht, abends noch raus und sonst was, weil man eben diese 3-4 Tage eben nicht alleine verbringen will, wo man eben wirklich keine Menschenseele sonst treffen kann.
Wie geht man mit Einsamkeit zu Weihnachten um, Frau König-Marx?
Als Gemeindepfarrerin habe ich das oft erlebt und wir haben einige Jahre lang in einem, wir haben gesagt, Gemeindeladen, also so ein Quartierscafé, am 24. mit Leuten gefeiert, die das Gefühl hatten, ich sitze sonst alleine, meine Kinder kommen nicht, die wohnen zu weit weg, meistens ältere Leute. Mhm. Es gab eine Familie in der Gemeinde, die das mit meinem Mann und mir zusammen gemacht hat und dann haben wir, ich sag mal ganz normal, Weihnachten gefeiert. Wir haben den Tisch gedeckt, wir haben Lieder gesungen, wir hatten einen Weihnachtsbaum und es gab dieses Familiengefühl eben mit Wahlverwandten sozusagen und das war sehr schön, die so Möglichkeit gibt es. Und ich habe mich jetzt mal umgeguckt und festgestellt, das gibt es heute an immer mehr Stellen. Also damals war das noch außergewöhnlich, das ist jetzt 20 Jahre her. Aber ich habe gesehen, in Düsseldorf-Gerresheim macht ein Altenzentrum Weihnachten für Leute aus dem Quartier. in Duisburg kann man zur Bahnhofsmission gehen, all die Tage jetzt, und bei Tee und Plätzchen Gespräche führen, zusammen sein. Und hier in Berlin zum Beispiel gibt es dieses riesige Fest für Obdachlose. Also überall Möglichkeiten, zusammenzukommen. Und was ich besonders toll finde, davon muss ich noch erzählen, ist die Aktion Keiner bleibt allein. Hashtag Keiner bleibt allein. Das ist, hat auf Twitter angefangen.
Da
mit
kann man
einem
sich
Mann.
Verbinden über
so ist
Social
es.
Media?
Ja, das hat auf Twitter angefangen mit einem Menschen, der seine Freundin kurz vor Weihnachten, die trennte sich von ihm. Ich wollte sagen verlor, aber so muss das Gefühl gewesen sein. Mhm. Allein an Weihnachten. Und dann hat er auf Twitter eine Aktion gemacht, keiner twittert alleine. Und das hat dazu geführt, dass Leute ihm geantwortet haben und er sich verbunden fühlte. Und im nächsten Jahr, als er schon wieder jemand hatte, mit dem er lebte, hat er gesagt, muss doch einer anderen immer so, noch so gehen. Und dann hat er Keiner bleibt allein ins Leben sehr gerufen. Schön. Das ist jetzt schon im dritten Jahr. Und die haben letztes Jahr 18.000 Leute gehabt, die da angerufen oder getwittert haben, mitgemacht haben. Und die sagen, sie haben dreimal so viele, die anbieten, dass man zu ihnen kommt, als solche, die suchen. Und in 90% der Fälle matcht es. Und das finde ich eine total schöne Aktion. Wie gesagt, gibt es immer noch, kann man finden auf Facebook, Twitter, überall. Und ja, es ist noch nicht, es ist noch
also
Zeit.
Einfach keiner bleibt allein. Einmal keiner mit dem Hashtag allein. Eingeben bei den genau. Also bei Twitter wird es wahrscheinlich am einfachsten sein.
Genau.
Weil es da am einfachsten sich zu verbinden geht, aber über auch sonst über soziale Medien. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man sich einsam fühlt?
Naja, eigentlich gibt es natürlich die Möglichkeit, selber aktiv zu werden.
Also, auf die Nachbarn zu gehen zum
Beispiel. Dieses
Gefühl, aber sich selber einladen geht ja immer nicht so
nee,
einfach.
Ne? Aber
also, die meisten sind ja doch in Familie dann.
Aber es gibt ja Menschen, die auch alleine sind. Ne? Mhm. Also es gibt überall, in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, Menschen, die sich freuen würden über irgendeine Kleinigkeit an Weihnachten. Nicht? Ich kenne Menschen, die Weihnachten im Krankenhaus liegen. Ich habe selber mal die ganze Adventszeit im Krankenhaus gelegen. Und ich weiß, das, was man dann eigentlich möchte und erwartet so von Weihnachten, das schrumpft ja auf die allerkleinsten Zeichen. Also eine schöne Kerze oder Plätzchen, ein Engel, den einen jemand hinstellt. Ein Strohstern, ein bisschen Leuchten draußen, das wird ja ganz wenig. Und ich kann mir gut vorstellen zu sagen, okay, ich bin alleine, aber andere sind das auch. Und dann frage ich einfach mal im nächsten Altenzentrum, im nächsten Krankenhaus, ob jemand einen Besuch braucht. Ich bin 100%ig sicher, es gibt Leute, die Besuche brauchen.
Hans-Georg Reinicke ruft aus Dresden an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist der Herr Reinicke aus Dresden. Ich begrüße Sie, bei uns scheint die Sonne.
Das ist schön.
Meine Gedanken zur vorweihnachtlichen Zeit. Wir beginnen das so an, seit über 40 Jahren singen wir mit den Nachbarn Weihnachtslieder. Mhm. Als Beispiel. Immer die Familie wechselt einmal hin und einmal her. Mhm. Und da sind nun mittlerweile schon drei Generationen dabei.
Toll.
Ich bin ja selbst auch schon Pensionär. Nutze diese vorweihnachtliche Zeit auch, um zum Beispiel im Rahmen der zusätzlichen Betreuung in einem Pflegedienst mit den Damen und Herren, den älteren Damen und Herren, auch Weihnachtslieder zu singen.
Schön.
Was singen Sie da für Lieder? Was singen Sie für Lieder?
Herr Reinicke, was? Ganz großen Initiator, der hat eine selbstgebaute Pyramide, 2 Meter hoch, und da pressen sich zum Pyramidenanschieben, nennt er das. Ungefähr 40 bis 60 Leute bei ihm auf dem Grundstück.
Die schieben alle gleichzeitig die Pyramide an.
Und Glühwein getrunken.
Wahnsinn. Das ist so eine
Holz. Alles andere findet natürlich in der Familie auch ziemlich traditionell statt. Die Eltern sind leider schon verstorben, also unsere Eltern, aber die Enkelkinder und Tochter und Schwiegersohn kommen auf jeden Fall traditionell am ersten Feiertag immer zum Essen.
Ja. Erzählen Sie doch mal eben, ist das so eine Holzpyramide, so eine erzgebirgische, die man drehen kann?
Ja, das ist
das
eine,
muss Holz sein, glaube ich.
Holzpyramide, nach erzgebirger Art, großes Flügelrad oben und mit vielen Lichterkerzen und natürlich auch den traditionellen Figuren, wie sie hier in der Gegend erzgebirge.
Richtige Kerzen, brennende Kerzen? Nein, so weit geht's nicht, ne?
Nein, richtige Kerzen nicht, so fair muss man sein.
Nicht, dass wir noch eine Havarie kriegen zu Weihnachten.
Der Größe nicht vom Wind angetrieben.
Aber wo steht denn die Pyramide in mir? Also wo steht die denn außerhalb von Weihnachten? Wo bewahrt man
unter
die?
Dem großen Balkon.
Ah.
Ja, die steht im Freien unter dem großen Balkon. Mhm. Ja,
welche Lieder singen Sie denn eigentlich mit Ihren
Nachbarschaft?
Ja, ich wollte nur wissen, Herr Reinicke, welche Lieder singen Sie mit Ihren Nachbarn so?
Ja, also wie gesagt, vom Alter her, ich komme nachher noch mal ganz kurz drauf zurück auf Ihre Sendung. Vom Alter her traditionelle Weihnachtslieder. Alle traditionellen Weihnachtslieder, die es gibt, bis außer O du Fröhliche, O du Selige, das singen wir nur in der Kirche zur Christmette. Mhm. Dieses Lied singen wir nicht, aber für die Kinder Schneeflöckchen, Weißröckchen, in der Weihnachtsbäckerei, speziell für die Kinder. Oder Vorfreude, schönste Freude im Advent.
Also auch nicht christliche Weihnachtslieder, ne?
Auch nicht christliche, aber auch christliche.
Mhm. Herr Reinig, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich wünsche frohes Singen mit den Nachbarn. Ja,
noch, weil wir gerade bei den Liedern sind.
Ja.
Ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt das an meinem Alter.
Wie alt sind Sie denn? Das verraten Sie es doch mal.
Ich höre bei Ihnen, aber es liegt mir nicht ganz so am Herzen, dass gerade als erstes Lied der Herr Ray Charles erscheint mit Wonder Wonderland. Da hätte ich mir hier in der Gegend vielleicht doch ein Lied gewünscht, was auch Rentner verstehen.
Aber musikalisch ist es ja vielleicht anschlussfähig.
Nein, ja nicht, aber trotzdem eine gute Weihnachtsvorzeit noch.
Ja,
Ihnen auch, das
wünschen wir Ihnen auch. Noch eine schöne Zeit, frohes Anschieben dann der Pyramide. Da wäre ich gerne dabei, ehrlich gesagt. Ja, ich würde es auch gerne mal sehen, wie das aussieht.
Sie dreht schon.
Okay.
Also, ein Foto wäre toll.
Wenn 40 Leute da so eine Pyramide andrehen, das finde ich auch ganz schön. Auch ein kleiner sportlicher Einsatz in der Vorweihnachtszeit. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und wünsche noch schöne Tage in Dresden.
Ja, Ihnen auch.
Dankeschön.
Ja, danke.
Hans-Georg Reinicke in Dresden. Und am Telefon ist Ralf Glasmeier aus Bielefeld. Schönen guten Morgen, Herr Glasmeier.
Ja, schönen guten Morgen erstmal allen.
Guten Morgen.
Und ja.
Wir hören Sie, wir hören Sie wunderbar.
Ja,
legen Sie los.
Und zwar, es war so, von klein auf waren wir das immer in unserer Familie gewöhnt. Meine Mutter hat am 24. Dezember Geburtstag. Hm. Das heißt, ab dem Vormittag füllte sich das Wohnzimmer und später auch die Küche mit Freunden, Bekannten, Nachbarn, ehemaligen Nachbarn, Arbeitskollegen, ehemaligen Arbeitskollegen von meiner Mutter. Und es riefen dann auch noch Leute aus ihrer jugendlichen Berufszeit aus Bergisch Gladbach an. Und da war also immer die Hütte voll. Und der Vorteil war, es war auch immer Stimmung. Alle, 10 Minuten klingelte es an der Tür, kam jemand dazu. Und die mussten dann aber alle natürlich gegen 16, 16.30 wieder nach Hause, weil sie auch alle eigene Bescherung machen wollten. Dann gab es so 2 Stunden Ruhe und Entspannung. Und dann war es dann draußen meist auch schon dunkel und dann dann läutete man zur Bescherung ein.
Und dann kamen alle wieder zurück auf ein Gläschen.
Nein, die waren ja dann alle zu Hause. Aber dann waren
wir
fast unter sich. In den 70er, 80er, 90er Jahren kam dann auch noch die Verwandtschaft aus Köln dann angereist, auch zu meiner Oma und so, die oben drüber wohnte. Und das hat sich dann aber so im Laufe der Jahre dann, als dann auch die ganze Generation sich so ein bisschen auf natürliche Art und Weise dann verabschiedet hat, dann alles sehr beruhigt. Und und inzwischen, meine Geschwister haben eigene Familien in anderen Städten, aber man trifft sich halt auch in diesem Jahr wieder am Sonntag, am 22. Das geht dann immer reihum, wo, bei wem. Und dann wird quasi so vorab kleines Familienfest gemacht. Und Weihnachten wird dann eigentlich in den 3 verschiedenen Orten, wo wir uns jetzt so befinden, dann halt jeder auf seine Art und Weise gefeiert.
Wie ist es mit dem Christlichen eigentlich? Wie wichtig ist Ihnen das?
Ja, also früher ist man natürlich am ersten Weihnachtstag immer in die Kirche gegangen, mitgegangen, so mit meinem Vater und so weiter.
Am ersten Weihnachtsfeiertag, nicht zu Heiligabend, meinen Sie jetzt?
Nein,
ne? Okay.
Nee, weil wie gesagt, 25. Heiligabend ist Heiligabend gewesen.
Und keine Christmette, nichts, spät, irgendwann.
Auch hier in Bielefeld, da gehe ich dann am ersten Weihnachtstag. Die Kirche ist um die Ecke. Das tue ich mir dann auch rein. Aber
solange Sie sich das nicht antun, ist das gut.
Nein. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was gibt es für einen Pastor da in der Gemeinde und so, ob das einen wirklich anspricht oder nicht.
Was ist eine gute Predigt für Sie? Was ist eine gute Predigt für Sie zu Weihnachten?
Wenn am Schluss Ode Fröhliche gesungen wird, das ist schon anrührend.
Ja, das gehört dazu.
Was ist denn für Sie eine gute Predigt zu Weihnachten? Was muss eine Weihnachtspredigt haben?
Also es muss was sein, was nicht irgendwie theoretisch oder abgehoben über irgendwelche Bibelstellen erzählt, sondern was das Christliche oder auch den Gedanken, den der Pfarrer da vermitteln will, auch den Leuten gegenüber in ihr eigenes Leben bringt. Mhm. Ich weiß, was mich einmal sehr enttäuscht hat, das war als, ich glaube 89, als in Temesch war, die Securitate da die Gewalt ausgeübt hat damals in
gegen die Protestierenden Rumänien, damals.
Ne? Dass da in unserer Gemeinde in ihrer Hütte damals die Predigt auch wirklich irgendwie so bibelmäßig gehalten wurde und mit keinster Weise, was ich und andere wahrscheinlich auch erwartet hätte, da in irgendeiner Weise darauf eingegangen wäre oder dass man für die Leute da gebetet hätte oder so. Da habe ich auch gedacht, wie weit kann man sich eigentlich entfernen vom Tagesgeschehen? Und das habe ich dann später aber dann hier in Bielefeld eine Zeit lang wiedergefunden. Leider ist der Pfarrer dann versetzt worden. Der hatte mir die Sache dann auch ganz normal sonntags wieder näher gebracht. Das ist also wichtig, wenn es um die Predigt geht.
Ja. Frau Köhn-Marx, man muss also nicht unbedingt die Konflikte der Welt vermeiden, auch zu Weihnachten nicht,
genau,
oder?
Genau.
Oder wie sehen Sie es?
Nee, das sehe ich auch so. Wobei, es muss schon was sein, was, glaube ich, allen auf der Seele brennt. Also ich glaube nicht, dass man Konflikte reintragen soll. Aber das, was oben ansteht in den Nachrichten, in der Zeitung, das sollte vorkommen und sei es eben im Fürbittengebet, wo ein Raum ist, glaube ich, auch für die Bitte um Frieden und Gewaltfreiheit und Verständigung. Und im Übrigen habe ich gerade zugehört, Herr Glasmeier, und über meine eigene Weihnachtspredigt nachgedacht, die noch nicht fertig ist. Und da heißt der Bibelvers, weil Sie gesagt haben, nicht nur Bibel, aber tatsächlich gibt es einen Bibelvers aus dem Propheten Sacharja, also aus dem Alten Testament der jüdischen Bibel. Und das heißt, Gott will unter uns wohnen. Und ich denke die ganze Zeit schon darüber nach, wie Gott genau in unseren Alltag kommt. Das ist ja das, was Sie sagen. Also wie wickel ich das? Eine Predigt ist ja so eine Art Geschenkpapier. Ja? Wie wickel ich das für die Leute so ein, dass ich spüren kann, der ist in meinem Alltag. Also auch bei denen, die jetzt allein sind und auch bei denen, die in der Familie Konflikte spüren. Davon will ich reden und davon will ich Erfahrungen erzählen.
Damit die Leute damit auch was nach Hause tragen können.
Genau.
Was kann man denn aus dieser Symbolik von Geburt Jesu mitnehmen? Was nehmen Sie mit, Herr Glasmeier?
Ja, ich baue hier jedes Jahr in meiner Küche die Krippe auf. Ne?
Schön.
Wie sieht die eigentlich aus? Ich meine, da gibt es ja sehr verschiedene Formen. Lego?
Ja,
Lego aus Lego-Bausteinen?
Nee. Das ist eine konventionelle Krippe. Ah. Die hatte ich eigentlich mal für meine Mutter angeschafft, nachdem meine Tochter unsere uralte Familienkrippe weggeerbt hatte. Weihnachten ohne Krippe kann es eben nicht geben. Aber wie gesagt, nach dem Tod der Eltern und so habe ich die Krippe dann übernommen. Die ist eigentlich sehr konventionell, also so eine Holzhütte mit den entsprechenden Figuren, die sind nachgebildet, irgendwelchen historischen Krippenfiguren. Und da stelle ich dann immer noch so ein paar eigene Figürchen dabei, die ich hier so sammle eigentlich, die nicht direkt was mit der Krippe zu tun haben, zum Beispiel so eine kleine schwarze Jazzkapelle. Das erweitert das dann so ein bisschen. Dann habe ich noch so ein Rentnerpaar auf dem Sofa als kleine Figur, ist eigentlich eine Spardose, aber die sind sehr detailliert gearbeitet und die kommen dann auch noch dazu. Und dann gibt es hier so ein kleines, nettes, allgemeines um die Krippe versammelt.
Das ist schon meine Predigt, Herr Glasmeier, super.
Wunderbare Inspirationsquelle. Ralf Glasmeier in Bielefeld, ich danke Ihnen sehr, wünsche viel Spaß beim Betrachten Ihrer sehr vielfältigen Krippe.
Ja.
Schöne Weihnachtstage auch und viele Grüße zum Wochenende.
Tschüss. Ja, allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ne?
Ja, wünschen wir Ihnen auch. Frau Kottor, wie ist es eigentlich bei Ihnen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, bei Ihnen zu Hause dann? Also auch wenn das Christliche vielleicht jetzt nur eine Nebensache spielt, weil Ihr Mann ja offenbar sozusagen zwar der Sohn einer Christin ist, aber dann gar nicht mehr in der Kirche, richtig so?
Nee, genau.
So weit geht es sogar, ja. Okay. steht dann trotzdem noch irgendwelche, könnte man da eine Krippe bei Ihnen sehen, bei Gelegenheit, dass sowas aufgebaut wird?
Also bei mir zu Hause nicht, nein, aber meine Schwiegermutter wohnt mit im Haus. So, und das bedeutet, dass das alles
gibt dem Ganzen durch eine ganz neue
genau,
Dimension.
Dass alles weihnachtliche und alles quasi bei Oma verortet wird und der Tannenbaum dann da aufgestellt wird. Und glauben Sie mir, meine Kinder freuen sich genauso wahrscheinlich wie jedes andere christliche Kind, diesen Tannenbaum zu schmücken. Unsere Tochter überlegt schon seit Tagen, wie sie diesen Tannenbaum schmücken möchte. Das ist also wirklich kein Witz, das machen die dann auch. Und daran beteiligt sich natürlich auch mein Mann. Also glauben Sie mal nicht, dass der das da nicht macht. Das sind natürlich alte Traditionen, mit denen er aufgewachsen und die er hinein sozialisiert. Worden. Es ist doch selbstverständlich, dass er das dann natürlich mitmacht. Also ich sage ja, wir sind ja keine Unmenschen, nur weil man einen anderen Glauben trägt. Und das heißt ja auch nicht, dass man den nicht respektieren kann. Wobei mich ein Punkt gerade in unserem Gespräch doch ein bisschen traurig gestimmt hat, wie er wahrscheinlich jeden Menschen traurig stimmen würde, dass an Weihnachten Menschen eben auch allein sind und einsam sind, obwohl ja dieses Fest im Grunde genommen ja verbinden soll. Und das ist natürlich also auch für Menschen wie mich, die jetzt zwar keine Christen sind und trotzdem gläubig sind, natürlich schade und traurig, weil eigentlich muss es ja genau darum gehen, dass Menschen nicht alleine sind zu diesem Fest.
Ja. Aber ich glaube,
wie ist das eigentlich beim Fastenbrechen am Abend des Ramadan? Auch da will man ja eigentlich nicht alleine sein.
Genau, das ist genau
wie
das Gleiche.
Geht man damit um?
Auch da ist es wirklich so, dass man so viele Einladung ausspricht, damit eben wirklich keiner allein ist. Also es ist wirklich so, dass man selbst Fremde einlädt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das ist zwar im Orient wohl ein völlig normaler Brauch. Wie gesagt, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Ich kenne Ramadan also auch nur ausreisen.
Aus der westfälischen Perspektive.
Ja, also, aber wirklich. Und da war es so, dass wir in der unmittelbaren Nachbarschaft irgendwo in der Nähe eine libanesischstämmige Familie hatten, die Schiiten sind und eben den Ramadan auch begangen haben, eben hier in Deutschland. Und von der haben wir zum Beispiel, von der Frau, haben wir wirklich jeden Tag einen ganz speziellen Salat, den man nur im Ramadan macht, bekommt. Die hat also immer irgendwie tellerweise Essen zu uns rüber geschickt und meine Mutter dann eben im Gegenzug dann auch irgendwelche Teller mit Essen rüber schicken lassen. Damit eben jeder genug zu essen hat und damit man eben nicht alleine ist, zum
Beispiel. Ich glaube, das Problem bei uns ist, und zwar schon länger, dass Familien natürlich immer weiter auseinanderleben und natürlich auch immer mehr Patchwork-Familien da sind. Das heißt, junge Familien mit vielleicht kleinen Kindern, die mit in der zweiten oder dritten Beziehung leben, die sind ja nur noch unterwegs Weihnachten, um vom einen zum anderen Großeltern und Tanten und Onkel zu besuchen. Und die Abstände sind zum Teil weit und viele alte Leute, die das Gefühl haben, da müsste doch mal jemand kommen, fühlen sich deswegen alleingelassen. Im Grunde genommen sehe ich das Problem darin, dass Weihnachten in Deutschland tatsächlich ein Familienfest ist. Anders als in Italien oder Spanien, wo die Fröhlichkeit überwiegt und das Zusammensein. Und in Deutschland ist alles...
Reden wir gleich noch weiter. Ja, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Wir reden 0800 2254 2254 Weihnachten, aber wie? Cornelia Köhnen-Mark ist bei uns, evangelische Theologin. Sie war lange Pfarrerin. Sie war oder ist Gründungsherausgeberin von Chrismon, hat eine eigene Agentur mit dem schönen Titel Seele und Sorge, hält auch zu Heiligabend den Spätgottesdienst in ihrer, in ihrer Gemeinde in Garbsen-Osterwald.
Richtig, Osterwald, genau, Barockkirche.
Bei Hannover.
Ja.
Und Lamia Kador ist bei uns, Islamwissenschaftlerin und Autorin, natürlich auch umgeben von vielen Christen und Christinnen, die Weihnachten dann auf ihre Art feiern. Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes. Wir wollen also natürlich auch über gemischt religiöse Weihnachten reden. Haben wir auch schon getan, und das betrifft nicht nur natürlich muslimisch-christliche Familien, auch jüdisch-christliche Familien. Morgen beginnt ja Chanukka. Das jüdische Lichterfest, 8 Tage lang, was ja sehr oft auch mit dem christlichen Weihnachtsfest zusammenfällt in dieser Zeit. Und wir wollen eigentlich von Iman Andrea Reimann wissen, die wir angerufen haben. Sie ist Leiterin der interkulturellen Kita Regenbogenkids in Berlin unter muslimischer Trägerschaft, wie da eigentlich Weihnachten gefeiert wird. Schönen guten Morgen, Frau Reimann.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen? Sie haben Kinder aus verschiedenen Religionen bei Ihnen in Ihrer Kita. Wie wird der Weihnachten begangen?
Ja, also wir arbeiten seit 2006 in Charlottenburg mit Kindern und Familien zusammen und haben natürlich aufgrund der verschiedenen Zusammensetzungen mal mehr und mal weniger das Weihnachtsfest im Blick. Dieses Jahr haben wir eigentlich ausschließlich muslimische Kinder, die aber auch nicht-muslimische Familien haben, also in Form von Großeltern, Tanten oder Onkels. Und somit ist das immer ein Thema. Und ich denke, es sollte auch immer ein Thema sein, auch wenn man selbst ein Fest nicht feiert. Also ja, wir sind ja umgeben von Weihnachtsdekorationsmitteln, die nicht unbedingt was mit dem Christfest zu tun haben. Mhm. Aber Kinder erleben es, sie schauen Fernsehen, vielleicht hören sie von der Oma, ja, ich gehe mir bald einen Weihnachtsbaum kaufen. Und somit ist das dann ein Thema, was ich finde, was Kindern näher gebracht werden sollte, damit sie auch verstehen, warum zum Beispiel der Onkel am 24. oder 25. in die Kirche geht.
Und wie genau machen Sie das bei Ihnen in der Kita? Also,
ja, wir haben einen sehr guten Draht zu der Gustav-Adolf-Kirchgemeinde, die genau gegenüber von unserem Kindergarten liegt.
Sehr praktisch.
Und haben da immer einen ganz tollen Austausch mit der Jugenddiakonin und können somit dann auch sehen, wie ist die Kirche geschmückt. Sie erklärt den Kindern sehr altersgerecht, warum da eine Krippe steht, wieso das Kreuz und so weiter. Und wir bereiten das dann auch im Kindergarten schon so vor, dass wir auch aus der muslimischen Perspektive erzählen, wie ist Jesus geboren worden, warum ist seine Mutter so wichtig. Und das findet man ja auch im Christlichen wieder. Und das sind sehr gute Anknüpfungspunkte die den Kindern dann eigentlich auch gut weiterhelfen.
Man kann auch erzählen, dass Jesus im Koran unter einer Palme geboren wurde.
Zum Beispiel.
Und nicht in der, nicht in der Krippe, was ich ein sehr schönes Detail finde, ja, ehrlich gesagt.
Ja. Das ermutigt alle, die irgendwo jetzt unter Palmen Weihnachten feiern.
Auch das ist möglich. Auch das ist möglich.
Klimawandel wird das wahrscheinlich bei uns auch irgendwann möglich
sein. Ja, so gesehen. Aber so etwas wie eine Krippe oder ähnliche christliche Dinge direkt in ihrer Kita?
Nee, haben das wir nicht. Also wir haben verschiedene Symbole, also eben auch buddhistisch oder auch hinduistisch, jüdisch. Man kann die dann finden, so in den Räumen verteilt. Wir haben interreligiösen Kalender auch. Wir haben ganz verschiedene Bücher, die die Kinder entweder selber nehmen können oder man nimmt sie dann eben projekt- oder themenspezifisch raus. Also es ist sehr viel sichtbar. Aber jetzt, dass wir etwas ganz konkret hinstellen, das eher nicht, weil das müsste dann, glaube ich, noch besser und aufschlussreicher erarbeitet werden. Weil sonst ist es nur ein, naja, wir machen das mal, aber eigentlich hat das gar nichts mit uns zu tun. Das ist dann auch nicht so authentisch.
Wie finden die Eltern das, was sie da tun?
Die begrüßen das. Also es gab in den 13 Jahren ganz wenige Eltern, die Fragezeichen im Gesicht hatten, wenn sie gemerkt haben, okay, was macht ihr da eigentlich? Aber im Großen und Ganzen unterstützen uns die Eltern da, weil sie ja sehen, die Kinder kommen ja auch zur Schule oder wie gesagt, sie haben nicht muslimische Familienangehörige. Da ist das, glaube ich, eine der besten Vorbereitungen, die man treffen kann, wenn man schon im Kindergarten damit anfängt.
Spielt Chanukka bei Ihnen eine Rolle? Morgen geht's ja los.
Also wenn das so, manchmal fällt ja Chanukka ein bisschen noch vor Weihnachten sozusagen rein, dann ja, aber jetzt wäre das zu viel gewesen. Also weil wir ja schon seit gestern unseren Kindergarten nachmittags zugemacht haben und dann wäre das thematisch, glaube ich, ein bisschen zu überladen.
Ich frage auch deswegen, weil Sie ja dabei sind, eine regelrechte Drei-Religionen-Kita aufzubauen.
Ja.
Also Ihre eigentliche Kita noch weiterzuentwickeln.
Genau.
Und dann eine Drei-Religionen-Kita, also eine christlich-muslimisch-jüdische Kita aufzubauen. Wie weit sind Sie da schon?
Wir sind ja recht weit sozusagen. Also wir arbeiten ja schon fast 4 Jahre an diesem Thema, was sehr spannend ist, da wir 4 Frauen sind, die das zusammen entwickelt haben. Und wir haben auch einen Standort schon hier in Berlin. Anfang des Jahres müssen wir ganz konkret an den rechtlichen Strukturen noch schrauben und uns verabreden. Und dann geht es daran, ja, den Bau zu finanzieren. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Wir haben uns in den letzten 4 Jahren ganz viel Zeit genommen, zu hinterfragen, also wie arbeiten wir? Wir sind ja eigentlich strukturell gesehen gar nicht immer auf Augenhöhe. Also es gibt viel mehr christlich oder nicht religiöse Familien als jüdische.
Ja. Ja,
oder dann, okay, muslimische. Und wenn wir einen interreligiösen Kindergarten aufmachen würden, hätten wir vielleicht 15 christliche und 2 jüdische und 10 oder 8 muslimische Familien. Und so ist immer eine strukturelle Ungleichheit gegeben. Und das wollten wir eigentlich mal aufbrechen. Und deswegen 3 Träger, christlich, jüdisch, muslimisch, die alle die gleiche Anzahl von Kindern haben in ihrer Einrichtung unter einem Dach. Mhm. Und somit erleben sich die Kinder als, oh, ich bin genauso viel wie die anderen, aber ich habe die Möglichkeit, die anderen besser kennenzulernen. Wenn jetzt Chanukka gefeiert wird, dann kann man sagen, wir laden euch ein zu unserem Fest, wir erklären euch das. Wir möchten es gerne mit euch teilen und so können das dann auch die christlichen oder muslimischen Kinder machen.
Also in so eine Kita wäre ich auch gern gegangen, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weil man kann auch sehr viel feiern da, ne? Es ist schön. Also man kann das Fastenbrechen feiern, Weihnachten,
genau.
Chanukka.
Wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Wenn ich das mal kurz.
Die Muslime haben da nicht so viel zu bieten. Also
Och, Zuckerfest?
Och,
Frau Kador.
Zwei große Hauptfeste,
was sagen Sie?
Aber wenn ich das so aus jüdischer Sicht sehe, das ist schon, da können wir nicht mithalten.
Also ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Kinder haben ja den jüdischen Kindergarten besucht und hatten christlichen Oma und den muslimischen Großeltern haben die tatsächlich, das ist wirklich kein Witz, alle 6 Wochen Alle 6 Wochen gab es ein Fest. Entweder jüdisches, christliches, muslimisches. Die haben quasi alle 6 Wochen durchgefeiert. Ja. Von einem Fest zum anderen gestolpert sozusagen.
Ich sage Ihnen, es wird auch ein Erfolgsmodell, diese 3 Religionen-Kitas. Also die Kinder,
Erfolgsmodell für unsere Gesellschaft. Ja. Machen Sie weiter so.
Ja, absolut. Also ich denke, das ist ein Leuchtturmprojekt. Und wir würden uns wünschen, wenn andere das mit aufnehmen und auch weitertragen. Denn ich denke, wir müssen in unsere Zukunft und in die Zukunft der Kinder investieren. Und also sozusagen.
Ich will jetzt die Stimmung gar nicht verderben, aber wir haben natürlich auch immer wieder Konflikte, auch interreligiöser Art, kultureller Art, politischer Art. Müssen wir ja gar nicht tun, als ob es nicht so wäre. Wie ist das bei Ihnen eigentlich mit Eltern, vielleicht mit dem Umfeld? Welche Konflikte erleben Sie?
Also als wir einmal in der Kita Regenbogenkids ein Projekt hatten, Religion in Berlin und viele Gotteshäuser besucht haben, hat mal ein Vater geäußert, dass er Sorge hätte, dass sein Kind vielleicht den muslimischen Glauben verliert. Mhm. Ich meine, es gibt manchmal Irritation oder Sorgen, wenn man aber gut begründet, was passiert da eigentlich oder wo befindet sich das Kind gerade entwicklungspsychologisch, dann kann man auch sehr viel von diesen Ängsten nehmen. Und wenn auch Eltern ermöglicht wird, andere Menschen kennenzulernen mit einem anderen Background sozusagen, dann kann man da auch unterstützend wirken.
Also wir nicht nur ein Projekt für die Kinder, sondern auch für die Eltern letztlich.
Genau, ne? Also weil wir auch, also wir machen ganz viel Elternarbeit, also regelmäßige Elternabende, nicht nur einmal im Jahr, sondern dann arbeiten wir auch auf diesen Elternabend wirklich thematisch. Wir setzen da an, wie habt ihr eigentlich religiöses Leben in eurer eigenen Kindheit erfahren? Mhm. Wie erzählt ihr eigentlich Prophetengeschichten? Mhm. Also dass sie auch selber mal überdenken, was habe ich erfahren? Was fand ich vielleicht gar nicht so toll? Mhm. Und ist es jetzt wichtig, eine Prophetengeschichte von A bis Z zu erzählen oder ist vielleicht nur ein Moment aus dieser Geschichte total wichtig und warum möchte ich das erzählen? Also da versuchen wir sehr stark mit den Eltern zu arbeiten und das wäre auch die Hoffnung für die 3 Religionen-Kita, dass wir dort gemeinsame Eltern Schulung, Fortbildung machen, uns auch Leute ins Haus holen, die uns gut begleiten können, gerade was so diesen interreligiösen Aspekt angeht.
Eine abschließende Frage noch, Frau Reimann. Mhm. Sie sind selber konvertiert, sind im Osten groß geworden, Jahrgang 73 in Ostberlin, sind in den 90ern zum Islam konvertiert. Haben Sie Weihnachten trotzdem mitgenommen?
Ja, mir ist das Fest als, weil ich das jetzt auch schon gehört habe, in Deutschland ist Weihnachten ein Familienfest. Und so ist das natürlich auch bei uns bis heute so. Ja. Wir kommen sehr gerne zusammen in der Familie. Die Familie meines Stiefvaters kommt aus Dresden. Da fahren wir eigentlich immer am 2. Weihnachtsfeiertag hin. Da sind so viele Leute an einem Ort und das ist herrlich. Und auch dort lernt man über die Jahre hinweg sich besser verstehen und aufeinander zugehen. Ja. Also es ist ganz klar, dass ich eben nicht die Schweinswürstchen esse, sondern dann eben meine eigenen mitbringe und dann werden die im separaten Topf gemacht. Also, und das muss nicht mehr groß diskutiert werden, oder sondern man macht es, weil man sich gerne sieht und auch an dem Leben des anderen teilhaben möchte. Und deswegen mag ich Weihnachten und habe das auch aus diesem familiären Aspekt immer sehr gerne gemacht.
Dann wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit.
Frau Reimann, danke.
Iman Andrea Reimann, herzlichen Dank.
Viel Erfolg. Ja. Schöne Tage.
Dankeschön. Ja. Ich wünsche auch alles Gute und schöne Feiertage für alle.
Und viel Erfolg auch für Ihre 3 Religionen-Kita. Hoffen wir, dass sie bald eröffnen kann.
Das können wir gebrauchen.
Ja. Genau. Dankeschön. Danke. Und, tschüss. Wir stellen offenbar fest, Frau Köhn-Marx, Frau Kador, Weihnachten kann eigentlich, wenn es gut sein soll, kein rein christliches Fest sein, oder, Frau Kador?
Also das ist ja meine These schlechthin. Ich habe ja mal in einem Buch die Frage aufgeworfen, was ist Deutsch? Und habe dann auch nicht nur problematisiert, sondern auch Lösungsvorschläge gegeben. Und ein Lösungsvorschlag war natürlich, dass Feste uns zusammenführen und Feste uns eigentlich zu einem oder zu einer Gesellschaft oder zu einer Gruppe machen können und verbinden können. Und das sind Und da habe ich natürlich vorgeschlagen, wir sollten das Weihnachtsfest nutzen, denn es ist nicht mehr ein primär religiöses Fest alleine. Das ist es natürlich ursprünglich und jeder, der das weiß und darum weiß, soll es auch bitte so begehen und ruhig daran erinnern, dass es ein christliches Fest ist. Aber es ist eben nicht mehr nur ein christliches Fest, es ist inzwischen ein weltübergreifendes kulturelles Fest. Ja, wenn ich in Abu Dhabi bin, wenn ich in Syrien war vor dem Krieg, wenn ich in Marokko bin, dann drehen dort Weihnachtsmänner auch ihre Runden in Einkaufshäusern. Da stehen überall geschmückte Tannen und Weihnachtsbäume. Das ist doch auch was Schönes. Warum nutzen wir das denn nicht und sagen, das ist zum Beispiel etwas, dieses Fest ist etwas, was uns zusammenbringt als Gesellschaft, was uns in gewisser Weise für unser Hier und Jetzt deutsch macht in gewisser Weise. Aha. Und natürlich können sich Christen sagen, naja, wir haben der Welt dieses Fest geschenkt, in Anführungsstrichen, und das ist doch was Tolles. Warum nutzt man nicht solche Feste, die eben auch kulturübergreifend funktionieren, als Ausdruck eines ganz wichtigen verbindenden Elementes. Ich finde das ganz toll.
Und macht dann Licht an in dunkler Zeit. Dazu kommt es ja auch immer. Ne? Mhm. Das ist ja genau der Moment, wo es dann endlich wieder heller wird, die Tage heller
werden. Also St. Martin, kommt das Fest, ne? Weihnachten, Weihnachtsmärkte beispielsweise sind bei Muslimen unheimlich beliebt. Also diese alljährlichen Diskussionen beispielsweise darum, dass der Weihnachtsmarkt nicht mehr Weihnachtsmarkt heißen soll, dass St. Martin nicht mehr St. Martin heißen soll. Ehrlich gesagt, ich kenne keinen einzigen Muslim, der es jemals öffentlich so formuliert und gefordert hat. Aber wir haben trotzdem alle Jahre wieder quasi diese Diskussion zu Weihnachten. Dieses Jahr übrigens ausgeblieben, bin ich total froh drum.
Beachtenswert, finde ich auch, ja. In den letzten Jahren haben wir das erlebt.
Ja, vielleicht auch, weil Menschen wie ich so lange dagegen angeschrieben haben, gegen dieses Narrativ, was es gar nicht gibt, ehrlich gesagt, dass wir das dieses Jahr haben endlich mal sein lassen. Also ich erlebe wirklich, und ich war auch schon auf dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr, ich bin jedes Mal beim St. Martins-Umzug, soweit es mir eben geht, da sind Muslime noch und nöcher, die fügen sich ganz normal ein, mit und ohne Kopftuch, sichtbar als Muslime. Das ist überhaupt, also ich, und die nicht kommen wollen, die sollen eben nicht kommen. Also stört ja auch niemanden, wenn jemand halt keine Lust hat auf dieses Weihnachtstreiben.
Am Telefon ist Anja Dagatz aus Stuttgart. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Sendung. Mich hat angesprochen, als Sie vorhin von den Schäfchen aufnehmen gesprochen haben. Also ich finde das eigentlich, wir machen das dieses Jahr, also wir haben auch so eine Weihnachts-Patchwork-Konstellation und ich habe das jetzt dieses Mal so richtig wahrgenommen, dass es, wie wichtig das ist, dass man vielleicht auch sein Weihnachtsfest selber in die Hand nimmt. Sozusagen, es gibt ja Familien und wo Weihnachten einfach anstrengend ist, wo es einfach stressig ist, wo alles aufbricht, ne, und wo alle Erwartungen rauf, aber keiner hat drauf geworfen werden und keiner hat irgendwie aber auch wirklich den Anpack, sozusagen mal was zu ändern. Und eine Freundin, die also aus einer ganz sozusagen großen, mit Kindern, Enkelkindern, sonst wie ganz soliden Familie stammt, die hat jetzt beschlossen, am 24. nicht zu ihrer ursprünglichen Familie zu fahren, weil ihr das alles immer zu anstrengend und zu stressig ist, sondern bei uns, bei mir sozusagen mit unserer Patchwork-Konstellation zu feiern. Und später dann zu ihrer Familie zu fahren, wenn sozusagen der ganz große Zirkus um ist. Genau. Ne? Also, weil sie meint, es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, ob du am 24. da bist oder am 26. oder 27. Ja. Und so schafft sie sich quasi ihr eigen, und ihr ist Weihnachten aber wichtig. Ne? Sie will die Geborgenheit, sie will das Schöne, sie will auch Lieder singen mit uns. Sie hat auch schon gesagt, hat uns gefragt, wie wir feiern, ob wir auch Lieder singen und sowas. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut von meiner Freundin, sich das so in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich will nicht leiden, ich will ein schönes Weihnachten haben und ich überlege eine Lösung. Und ein zweiter Satz einfach nur zur Bestätigung, dieses Weihnachten als Kleinfamilienfest finde ich auch eigentlich eher grausam, weil das total exklusiv ist und ausschließt. Und ich habe lange in einem muslimischen Land gelebt und ich habe Eid genossen. Ich war die Ausländerin, ich
war die Fremde. Wo haben Sie gelebt? In welchem Land?
Im Sudan habe ich gearbeitet und das war es war selbstverständlich, dass ich als Kollegin und als Nachbarin dabei war.
Sehr schön.
Und ein ganz tolles Gefühl möchte ich nur bestätigen.
Ja. Vielleicht wäre
selber
das
mal als Fremde gewesen.
Ja, vielleicht wäre das auch die Botschaft, dass man Traditionen entwickelt, wirklich mit auch Fremden, gar nicht mal unbedingt mit nur Freunden und Bekannten, sondern auch mit Fremden, sich einfach mehr zu öffnen und sich nicht so sehr. So habe ich Sie so verstanden, Frau Dagatz?
Wer seinen Glauben verstanden hat, ne? Wer den Glauben, also wenn man es wirklich spirituell gläubig rangehen will, dann muss es sogar darum gehen, Fremde aufzunehmen. Denn das ist doch genau der Reiz und das Besondere an diesem Festen.
Ich glaube, es ist einfach eine deutsche Tradition. Ich glaube, es ist in europäischen Nachbarländern schon nicht so. Also im Süden Europas jedenfalls nicht. Es ist eher so eine nördliche Tradition, die mit Luther zu tun hat und mit dem 18. Jahrhundert, bürgerliche Weihnachten, dass man sozusagen die Krippe nicht mehr nur in der Kirche hat, wie früher im Katholizismus, sondern in der Familie. Und dann eben um den Tannenbaum als Kleinfamilie sitzt. Und da kommt diese Stimmung auf, dieses Stille, sehnsüchtige, etwas sentimentale, harmoniebedürftige.
Alle Fremden draußen lassen.
Alle Fremden draußen. Mhm. Und das funktioniert nicht mehr. Ich kann auch sagen, Gott sei Dank, weil wir sind eine multiplurale Gesellschaft. Wir haben Patchwork-Familien. Viele Menschen leben weit entfernt, die sich kennen. Und es ist einfach ein gesellschaftlicher Wandel im Gang, der sagt, wie Sie sagen, nehmt euer Weihnachten in die Hand und feiert auch gerne mit anderen und macht die Türen auf in den Hausfluren und singt mal zusammen oder stellt Bäume in den Flur. Da gibt es so viele Möglichkeiten und ich kenne so viele tolle Ideen. Mhm. Da passiert was in der Gesellschaft. Vielleicht auch deswegen, weil viele Leute andere Kulturen erlebt haben im Ausland und gern was mitnehmen.
Aber kann man, die Gefahr ist natürlich auch, wenn man sozusagen die Familie draußen vorlässt und dann eine reine Patchwork-Weihnachten feiert, dass dann vielleicht Familienmitglieder beleidigt sind, oder? Frau Dagertz, wie ist es, haben Sie da Erfahrung gemacht, dass jemand sich dann vom Kopf gestoßen fühlt?
Das war in der Tat, das klingt ein bisschen gemein, aber bei uns hat sich das quasi sozusagen natürlich gelöst, als die jeweiligen Großmütter gestorben sind. Da haben sich dann, aber die waren jetzt nicht schlimm
eine Tradition bricht weg.
Aber keiner hat sich gewusst, wie man das anpackt, als wir diese Konstellation noch hatten. Und als das weg war, fühlten sich auf einmal alle frei. Meine Mutter mit ihrem damaligen Freund, ihre Schwester mit ihrem damaligen Freund und deren. Da haben wir dann die Konstellation gewählt, die uns gut tun, ne? Und was immer noch auch ein Stück Familie, das ist immer noch meine Mutter und ich und so.
Das wäre natürlich toll, wenn wir das einfach vorher könnten, ne? Genau. Also manche Leute erzählen mir, dass sie in der Tat das Gefühl haben, ich feiere immer noch, als ob ich ein Kind wäre sozusagen, obwohl ich längst erwachsen bin mit meinen Eltern und traue mich nicht zu sagen, dass ich jetzt was anderes machen möchte. Mhm. Und das wäre total schön, wenn man noch die Kraft hat, vorher zu sagen, komm, lass es uns mal zusammen anders machen. Ich lade dich mal ein, wir laden andere ein und wir drehen die Sache einfach mal um.
Ja, finde ich rückblickend auch, wirklich. Mhm.
Also, Frau Dagertz, ich wünsche... frohe Weihnachten wurde mir gesagt, darf ich noch gar nicht wünschen.
Schöne Festtage.
Schöne Festtage. Ich halte mich hier an die Theologin.
Ja, Sie sind völlig frei.
Schöne Rest-Vorweihnachtszeit. Das wäre, glaube ich, das Korrekte. Advent. Auf jeden Fall, genau. Wenn es dann soweit ist, frohe Weihnachten. Ich greife schon mal vor.
Ja.
Auf jeden Fall ruhige Tage und viel Spaß mit Freunden und Patchwork-Familien und wer auch immer da noch zu Weihnachten eintrifft.
Alles Gute.
Danke.
Frau Dagertz in Stuttgart, danke schön für diesen Anruf. Wie feiern Sie Weihnachten? Das fragen wir drei Tage vor Heiligabend. 0800 2254 2254 und am Telefon ist Christine Sopko aus Eisenach. Vielen Dank fürs Warten.
Hallo Frau Sopko.
Frau Sopko, hören
Sie? Ja, hallo, Sie, wunderbar. Guten Tag.
Morgen. Wie ist es bei Ihnen?
Ja, also passen Sie auf. Ich bin im Juli 73 Jahre alt geworden. Mhm. Ich komme aus Jena. Da kommt auch mein mittlerweile Ex-Mann Helmut Sopko her. Ein Halb-Ukrainer. Mhm. Und das war meine Erinnerung an die Weihnachtsfeste in meiner Kindheit, die waren immer harmonisch. Mhm. Und der Weihnachtsbaum hatte noch normal, also Kerzen und kein Christbaumschmuck, obwohl es da keine elektrischen Kerzen hatte, obwohl mein Vater ein Elektrogeschäft hatte. Mhm. Und dann, mein Schwiegervater Nikolai Sopko, der musste mit seiner Frau Anna Meyer 41 da weg aus der Ukraine, aus Tschernowitz am Brut. Und dann sind sie an Jena vorbeigefahren, nach Leipzig mit einem Federbett und einer großen Familienbibel und hat gesagt, hier bin ich hin, der war Schuhmachermeister. Da war das dann schon schwieriger. Also es wurde endlos gesungen, bevor es überhaupt Bescherung gab bei meinen Schwiegereltern. Und mein Vater nahm dann auch die Mandoline, weil er Wandervogel war. Naja, und jetzt das eine hat mich auch erinnert vorhin, wir sind mit der jungen Gemeinde in Jena, also als Jugendliche, irgendwann los, da hatten wir vorher Päckchen gepackt, so Servietten mit Plätzchen und eine Kerze und einen Tannenzweig und dann sind wir an Krankenhäuser zum Pförtner und beim E-Werk, aber auch zur Feuerwehr und zur Polizei, die dann erstmal ein bisschen komisch geguckt haben.
Und alle arbeiten.
Aber wir waren
an Weihnachten, ne?
Ja, die arbeiten mussten, ja. Aber wir waren eben auch froh, dass wir dann dem heimatlichen, also dem häuslichen Stress oder irgendwie halt dann entkommen waren. Ich habe übrigens hier auch eine Pyramide stehen. Die ist original aus dem Erzgebirge und ist
aber nicht, aber noch nicht, mal so. Auch so eine hohe, aber Sie brauchen nicht 40 Leute, um sie anzustoßen. Haben wir vorhin ja gehört von einem Dresdner Anrufer.
Ich bin auch gerade noch umgezogen. Seit 1. Juli zahle ich doppelte Miete, also endlich habe ich jetzt eine Parterre-Wohnung in Eisenach. Und Da kam halt vieles zusammen. Ich hatte mich mal mit dem Fahrrad hingeklatscht und konnte nicht gut laufen. Und die Pyramide hat aber mein einer Sohn, der Johannes, der hat mir die dann schon mal hergestellt. Ein Engel muss die Flügel noch angeklebt kriegen.
Ja, so ist no, das manchmal mit Engeln.
Ja, das sollte vielleicht nur rechtzeitig vor Heiligabend passieren, ja. Oder? Was meinen Sie, Frau Köhn-Marx, der Engel ja, braucht noch seine Flügel?
Naja, wenn er schon ja, einen genau. Flügel hat, dann
das reicht
tun sich zwei zusammen.
Ja.
Das ist genug.
Ja, zwei, die müssen komplett angeklebt werden.
Genau.
Die,
Frau Sobko,
die Engel, die stehen ganz oben und drunter stehen die drei Könige. Und ganz unten ist Maria, Josef, eine kleine Krippe aus Holz und ein Hirte und ein Schaf.
Und dann, das Kind, oder?
Na, ganz unten, nee, auf der untersten
ganz
Ebene.
Unten, ja, genau.
Irgendwo muss auch Jesus sein, ganz so gehört sich da. Frau Sobko, ich wünsche frohes Engelflügel kleben noch und
wollte,
eine schöne
Weihnacht. Ich wollte gerne ein was noch dazu beitragen, zu diesen Konflikten. Also wir werden uns am ersten Feiertag bei meiner Tochter treffen, die auch in Eisenach ist. Also ich habe 4 Kinder, 8 Enkel und einen Urenkel mittlerweile. Mhm. Und ja, und es war bei uns immer so, dass, also später dann nicht bei mir zu Hause, dass halt irgendwie diskutiert wurde, gesungen wird auch. Und da gibt es auch noch Musikinstrumente, das Klavier und was die meine Enkel auch wieder können und Gitarren und was auch immer. Aber irgendwann kommen halt so die Themen irgendwie, gell? Was machst du denn jetzt? Und deine neue Wohnung sieht auch schon wieder chaotisch aus. Oh, und ja, wenn du dann sagt meine Tochter, wir haben Seelen gesagt, die wollen sich jetzt verabschieden und wenn dein Leben nicht änderst oder auch ein Kumpel. Ach so, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Ding. Ich fahre heute Mittag, also eigentlich müsste ich den Zug um 13 Uhr kriegen, von Eisenach nach Erfurt Bischleben, wo mein Sohn Johannes eine Schwitzhütte zur Wintersonnenwende.
Ah ja.
Und Sie haben einiges. Ja, Frau Sobko, ich habe den Eindruck, Sie haben einiges vor. Nicht nur.
Ist mein Leben
ja, und, ich merke schon.
Ja, natürlich.
Nicht,
und singen.
Ja.
Also wir haben natürlich Frau auch die Lieder gesungen.
Ja.
Vorfreude und Weihnachtsbäckerei. Ja.
Christine Sobko, ich muss da jetzt mal einhaken. Ja, eine Kleinigkeit noch, weil es gibt noch so einige Hörerinnen und Hörer, die auch noch ihre Weihnachtsgeschichte loswerden wollen. Frau Sobko, ich würde mich an dieser Stelle gerne von Ihnen verabschieden, wenn das okay ist. Weißt du,
für und natürlich singen wir die heute auch.
Alles klar. Christine Sobko in Eisenach, ich wünsche Ihnen eine gute Rest-Vorweihnachtszeit und dann gute Weihnachtstage. Viele Grüße nach Eisenach.
Schönen Tag heute.
Ja.
Einen schönen vierten Advent.
Und am Telefon ist Ursula Schneider aus Freiburg.
Ja, guten Tag.
Guten
Tag. Ich freue mich, dass ich noch durchgekommen bin.
Aber na klar.
Zu Weihnachten möchte ich Folgendes beitragen. Ich bin 62 Jahre alt, lebe allein und meine Familie ist über die ganze Welt verstreut. Das heißt de facto, dass ich an Weihnachten alleine bin. Aber meine Freundin Sigrid Hofmeier lebt in einem großen Haus, das auch einen Gemeinschaftsraum hat. Und die und ihre andere Freundin, die Cornelia Hans, tun regelmäßig an Heiligabend einladen zu einem sogenannten unheiligen Abend. Sie laden also großzügig gemischtes Publikum ein, sage ich mal. Es sind Flüchtlinge dabei, es sind Leute aus dem Haus dabei. Ich könnte aber jetzt auch noch jemanden mitbringen, wenn ich wollte. Das ist so offen und großzügig und schön. Jeder bringt was fürs Buffet mit, jeder bringt sein eigenes Besteck mit, sein eigenes Getränk. Wir beachten auch, dass dann eben auch Menschen muslimischen Glaubens dabei sind. Mhm. Und ich finde es so schön, dass die beiden das immer wieder organisieren und dass jeder da hinkommen kann, der an Heiligabend nicht alleine in der Bude sitzen will. Und dieses Jahr haben sie sich was besonders Schönes einfallen lassen. Dieses Jahr heißt das Thema Mut tut gut. Mhm. Und jeder kann, wenn er möchte, eine persönliche kleine Mutgeschichte von sich erzählen. Also irgendwas erzählen, wo er schon mal über sich hinausgewachsen ist oder wo er anderen was zugemutet hat oder wie auch immer. Und ich finde es ganz, ganz toll und ich möchte mich auf diesem Wege bei Sigrid Hofmeier und bei Cornelia Hans herzlich bedanken, dass sie das immer möglich machen.
Dann viele Grüße an diese beiden Damen, die also diese ganz besonderen Weihnachten feiern auf ihre Art und Weise. Ursula Schneider in Freiburg, ich danke Ihnen sehr für
danke,
diesen Anruf und wünsche viel Spaß auch wieder zum unheiligen
ja,
Abend, so wurde
Abend.
Er, glaube ich, genannt. Ne?
Alles ja,
Gute.
Vielen Dank.
Dankeschön. Und dazu passt auch eine E-Mail, die Annette Markert-Hund uns geschrieben hat. Sie schreibt, meine beiden erwachsenen Töchter und ich haben diesjährig beschlossen, dass wir Heiligabend sozusagen als Tag der offenen Tür gestalten. Ich bin Schulsozialpädagogin, schreibt sie, an der Berufsschule Fürstenfeldbruck und betreue ausschließlich Flüchtlinge im Alter von 17 bis 25 Jahren. Dieses Jahr kommen am 24.12. fünf junge Menschen aus Eritrea, Nigeria und Afghanistan zu uns. Wir werden einfach nur gesellig zusammen sein, essen, trinken, Spiele spielen, Fernsehen, einfach das, wonach uns ist. Schön, der letzte Satz auch, es wird keine Bescherung geben, weil wir das eh bescheuert finden. Wie ist das eigentlich mit den Geschenken? Wie wichtig sind Geschenke, Lamekador, auch zu Weihnachten überhaupt zu Festen? Also,
ja, da gibt es ja bei uns eine klare Absprache. Also ich erwarte keine Geschenke, ich möchte auch keine.
Sie meine Schwiegermutter, verweigern sie geradezu.
Ja, also ich brauche sie halt nicht. Und meine Schwiegermutter will die aber auch nicht mehr. Also ich glaube, ab einem gewissen Alter scheint da irgendwie auch kein Interesse mehr dran zu sein, unbedingt beschenkt zu werden, sondern da ist man froh, dass die Familie und die Enkelkinderchen und so da sind. Aber
die Kinder,
natürlich
oder?
Erwarten meine Kinder Geschenke von der Oma. Und da sind ganze Bestelllisten und Wunschlisten an Madame, also von meinen Kindern an Madame Oma herausgegangen. Und die beschenken sich. Also meine Kinder beschenken die Oma und die Oma beschenkt auch die Kinder. Aber wir sonst beschenken niemanden und wir werden auch nicht beschenkt. Das ist aber auch total in Ordnung so.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Köhn-Marx?
Ja, schon ein bisschen. Ja. Also mein Mann und ich nicht, aber wenn wir in die Familie meiner Schwester gehen und da ist auch noch ein Neffe, der noch jugendlich ist, dann gibt es Geschenke auspacken, auch wechselseitig. Und es macht auch Freude, vorher zu überlegen, was wird dem anderen wirklich gefallen. Und in der Familie meines Mannes gibt es kleine Kinder. Da muss einfach unterm Weihnachtsbaum auch noch so ein Papierberg hinterher sein, wo Spielzeug und Lego-Kisten und sowas ausgepackt wurden. Das sehe ich gerne. Ich glaube, das sehen alle gerne, erinnern sich dann. Mir selber habe ich dieses Jahr gemerkt, kamen zwei Weihnachtsbäckchen, die gar nicht so sehr den Charakter Geschenk haben, aber natürlich es in tiefstem Sinne sind, von eigentlich eher entfernten Freundinnen. Und eine macht das jedes Jahr für mich. Die packt mir in so Packpapier wie früher meine Mutter an ihre Nichten und Neffen ein Päckchen und da sind kleine Honigkerzen drin, winzig verpackte Geschenke, also Dinge, die nicht so viel wert sind, aber ganz schön verpackt sind und Tannenzweige und Süßigkeiten und man kann gar nicht aufhören auszupacken. Und das Auspacken, also dieses, ich bekomme ein Päckchen und kann auspacken, dieses Kindergefühl, das merke ich, das ist was unheimlich Tolles und die macht das für ihre Freunde.
So eine gewisse Geburtssymbolik, oder? Ein bisschen kriegt man das damit rein?
Ja, das naja, also
ein kleines Geschenk.
Ein kleines Geschenk. Ich habe gestern so einen schönen Satz gelesen, so einen lateinischen. Deus in minimis maximus. Mhm. Das heißt, Gott ist in den Kleinen am Größten. Und auch vorhin, als von der kleinen Krippe erzählt wurde und ich so fragte, wo ist denn das Jesuskind, sagte ganz unten. Und diese ganz kleinen Sachen, die man kriegt, irgend so eine Honigkerze oder ein Engel oder sowas, das ist es, glaube ich.
Am Telefon ist Angela Butz, 0800 2254 2254. Diese Nummer hat sie gewählt, aus Mettmann, aus dem Kreis Mettmann. Schönen guten Tag, Frau Butz.
Ja, schönen guten Tag. Ja, ich habe vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren habe ich eine sehr nette Geschichte erlebt. Ich war im Kreis Mettmann in einem Hotel schwimmen am Heiligen Abend, wäre auch alleine gewesen an diesem Abend. Und habe noch eine Tasse Kaffee getrunken, war schon auf dem Weg nach draußen. Dann kommt auf einmal die Inhaberin auf mich zu und sagt, Frau Butz, ich habe hier eine Dame, die mischt mir gerade das Restaurant auf, weil sie gedacht hat, es gibt einen Singletisch und den gab es nicht. Und sie saß ganz alleine an dem Tisch und keiner der Gäste wollte sie auch an den Tisch haben. Mhm. Und dann war sie sehr ungehalten und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt eigentlich nach Hause fahren. Und dann auf dem Weg nach draußen habe ich gedacht, ist doch egal, vergib's dir nichts, kannst ja ein Glas Wein mit ihr trinken. Mhm. Und dann tust du dem Haus auch was Gutes. Und dann bin ich wieder zurück, habe gesagt, ich mache das. Ich trinke ein Glas Wein und dann hat mich das Haus zu einem Essen eingeladen.
Das war nett.
Man hatte die Dame in einen separaten Raum quasi platziert und ich habe sie dann ein wenig beruhigt und wir hatten einen sehr netten Abend. Also ich fand, das war eine sehr schöne Geschichte und ich bin unverhofft zu einem Weihnachtsgeschenk gekommen, mit dem ich gar nicht gerechnet habe.
Und das war, das Essen war das Geschenk, also das
Zusammensein. Ja, genau, das war das.
Oder dieses Gespräch vielleicht doch. Haben Sie was mitgenommen aus dem Gespräch oder?
Wie das ist, wenn man unentspannt in so ein Fest geht, weil ich war nämlich sehr entspannt. Ich wusste ja, dass ich alleine bin und habe gedacht, komm, mach's Beste draus, trinkst eine schöne Tasse Kaffee, gehst schwimmen, ist ja ein sehr schönes Haus in Mettmann. Mhm.
Ist das eine Empfehlung an andere auch, einfach auf Fremde zuzugehen und vielleicht Menschen gerade zu Weihnachten kennenzulernen?
Also es war natürlich eine Bitte von dem Haus und dadurch, dass ich eher ein sehr offener Mensch bin, Ich habe schon öfter solche Erfahrungen gemacht, wenn ich so ganz spontan auch meine Hilfe angeboten habe, dann habe ich ganz viel zurückbekommen. Aber ich habe das immer gemacht, ich wollte eigentlich nichts dafür. Ich habe das gemacht, weil ich einem anderen Gefallen tun wollte.
Und jetzt zu Weihnachten, wie wollen Sie es da handhaben?
Diesmal werde ich von Freunden eingeladen und das ist, da freue ich mich auch sehr drüber. Die haben das auch sehr spontan gemacht und wir werden wichteln. Ne? Da kommen noch ein paar andere Leute dazu, die auch alleine leben. Und ich denke auch, das wird ein sehr nettes.
Frau Butze, ich habe hier gerade dem Herrn Balzer so eine Weihnachtskarte gezeigt, die ich bekommen habe. Und das ist, ja, das ist so ein Achtungsschild, wissen Sie, so ein Dreieckschild, was man auf der Straße hat. Vorsicht, da passiert irgendwas. Und auf diesem rot umrandeten Dreiecksschild sieht man eine Krippe und dem Stern von Bethlehem, so unter dem Motto, Achtung, Weihnachten, da kann was Unverhofftes passieren. Und das kann manchmal gut tun.
Und bekannte Menschen kennenlernen zum Beispiel. Angela Butz in Kreis Mettmann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Wer weiß, was diesmal zu Weihnachten passiert, wenn Sie da kennenlernen.
Ja, wer weiß. Genau. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen auch ein gutes Fest.
Dankeschön.
Schöne Tage, Freude.
Schöne Tage hier an diesem 21. Dezember, also drei Tage noch bis Heiligabend. Wie feiern Sie Weihnachten oder verweigern Sie vielleicht sogar Weihnachten? Da hat bisher noch keiner angerufen, interessanterweise, der tatsächlich Weihnachten komplett verweigern möchte, der sich einfach nur einschließen möchte und wartet, bis es vorbei ist. Bei uns sind Cornelia Köhnen-Marx, evangelische Theologin, und Lamia Kador, die Islamwissenschaftlerin und Autorin. Und am Telefon ist Sabine Siegmund aus Bad Sachsa. Schönen guten Tag. Frau Siegmund, Sie sind dran, genau. Und die Kinderchen sind auch da. Schön. Klingt nach einem schönen Familienwochenende. Frau Siegmund, hören Sie uns?
Ja, ja, ich höre Sie.
Wunderbar. Höre Sie. Wie viele Kinder sind denn da im Hintergrund? Das klang nach mehreren.
Zwei,
okay. Wie alt?
Zwei, aber nicht meine.
Ach so.
Ah, umso besser.
Schön, das klingt. Wir sind ganz ohr. Wie ist es bei Ihnen zu Weihnachten? Wie verbringen Sie Weihnachten?
Wir feiern dieses Jahr Weihnachten ganz anders. Und zwar, meine Tochter studiert, also hat soziale Arbeit studiert.
Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher ran ans Telefon. Eine kleine Idee noch.
So?
Ja, so ist besser.
So ist besser, okay. Also meine Tochter hat soziale Arbeit studiert und macht Obdachlosenhilfe und kümmert sich um junge unbegleitete Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Und meine Kinder hatten den Wunsch dieses Jahr, dass wir zu Heiligabend Obdachlosenhilfe machen in Leipzig. Und das werden wir machen.
Sehr
an Heiligabend und am 23. schon und werden dann mit Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, Weihnachten feiern. Und das wird total toll.
Das heißt, es ist eine Einladung, irgendwo ein Fest, ein gemeinsames Essen oder sowas? Oder?
Es gibt einen großen, mehrere Räume. Also wir haben dort einen großen Raum, wo eben Menschen von der Straße reinkommen können. Also es ist ein offenes Haus, wo man dann eben zu essen bekommt, wo sie auch ein kleines Geschenk bekommen, was gepackt wird, so kleine Tütchen, und wo man einfach Zeit miteinander verbringt, wo es was zu essen gibt, wo sie einen warmen Raum haben am Abend und wo sie wo sie einfach nicht alleine sein müssen. Ne? Und es gibt so viele Menschen, die einfach einsam sind Heiligabend. Ja. Und ich finde einfach, ich liebe diese Kultur. Meine Tochter war mal ein Jahr in Thailand, hat dort FSJ gemacht und ich habe sie besucht. Und ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt, wie Menschen, die ich noch nie kannte, die nichts hatten, mir ihren letzten Reis, ihre letzte Möhre gegeben haben. Und wenn man sieht, wie kaltherzig viele Menschen so in Deutschland sind und my home, my castle und dort Menschen sind, die gar nichts haben, denke ich, da kann man einfach von dem, was wir haben, von diesem vielen Luxus, den wir haben, einfach ein Stück an die Menschen zurückgeben. Und ich finde das, mich macht das ganz fröhlich. Und das, als Sie vorhin gesagt haben, dass eben dieser Bruch eben ist, wenn die Großeltern oder die Schwiegereltern sterben, dass man dann aus dieser Norm rausbricht. Genau so war das bei uns auch. Es hat sich keiner getraut, aber dann macht es jeder jetzt irgendwie anders und wir versuchen es eben anders zu machen.
Tolles Engagement.
Das ist sehr, sehr schön, wenn man miteinander, ja, und wenn wir fahren mit dem Zug und dann mache ich auch immer kleine Kekse, Lebkuchen oder kleine Kekstütchen und die verschenke ich dann an wildfremde Menschen. Und dieses Gesicht, das ist unbeschreiblich.
Ja.
Sie denken wirklich, ich käme vom Mond.
Einer fängt den Zug an.
Vielleicht sagen Sie mir rechtzeitig vorher Bescheid, welchen Zug Sie nehmen.
Ja, aus dem Harz nach Leipzig am 23.
Gut, ist schon gebucht. Ich liebe selbstgebackte Plätzchen, damit können Sie mich glücklich machen.
Das ist übrigens wirklich Weihnachtsgeschichte mit den Hirten und den Obdachlosen, das passt perfekt.
Wollte ich gerade sagen, also weihnachtlicher kann es schon fast nicht mehr werden, den Menschen zu helfen, die in Not sind, oder? Also,
ja. Genau, und einfach zusammen sein und gar nichts planen. Aber genau. Es gibt auch, ich arbeite mit alten Menschen und wie viele alte Menschen alleine zu Hause sind, obwohl sie 1000 Kinder haben. Man sagt ja immer, eine Mutter kann 10 Kinder großziehen, aber 10 Kinder nicht eine Mutter, und so ist es auch. Und ja, ich denke, da kann man einfach noch ganz viel machen in der Zukunft und ein bisschen Liebe in diese Welt tragen, wo immer mehr verloren.
Man denkt ja immer, das wäre so selbstlos, aber eigentlich haben sie ja genauso viel davon, wenn man es richtig angeht, ne?
Also, ja, ich bin ganz selig. Also ich finde das total schön. Ja. Letztes Jahr waren wir in Bremen, das war auch total schön. Also wir gucken immer, dass wir jedes Jahr in eine andere Stadt gehen, wo ein anderes Kind wohnt, und da irgendwie was Tolles machen. Mal gucken.
Die selige Weihnachtszeit.
Ja, also helfen.
Ja, danke schön.
Helfen,
das wünsche ich Ihnen auch.
Helfen kann glücklich machen, wie wir gehört haben. Sabine Siegmund aus Bad Sachsa, vielen Dank für den Anruf. Gute. Schöne Weihnachtszeit.
Das wünsche ich Ihnen auch. Ne?
Ja, danke schön. Und toll auch diese Hilfe, die Sie dort gewähren, den Menschen, die in Not sind. Uns hat Ursula Gilk geschrieben aus Augsburg. Sie hat uns geschrieben unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich habe vor 4 Jahren im Rahmen einer ehrenamtlichen Hausaufgabenhilfe eine afghanische Familie mit 6 Kindern kennengelernt. Wir sind gute Freunde geworden und betreue 3 der Kinder schulisch. Aus dem Chor der Schule, mit dem die Kinder letzten Samstag einen kleinen Auftritt im Rathaus hatten, kennen diese muslimischen Mädchen jede Menge traditionelle und moderne Weihnachtslieder und lieben sie natürlich. Daher haben wir mit Freunden und den Kindern letzten Sonntag hier zu Hause ein kleines Weihnachtsliedersingen veranstaltet. Einer brachte seine Klarinette mit. Es gab selbstgebackene Lebkuchen und Punsch. Ach, schon wieder was Selbstgebackenes. Ich wäre da gerne dabei gewesen.
Haben Sie keine Schüssel mit Keksen da stehen?
Ich bin ein schlechter Bäcker, muss
da
ich ehrlich zugeben.
Auch bestellen,
ja, nee, aber das ist es ja nicht. Das ist es ja nicht. Das ist ja nicht. Jetzt kommt die Pointe. Allen hat es viel Freude gemacht. Das werden wir im kommenden Jahr wieder machen müssen. Genau. Also Ursula Gilk mit ihrer Mail aus Augsburg. Und am Telefon ist jetzt Sönke Nielsen aus Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ja, ich bin ein Weihnachtsverweigerer.
Der Erste in der Sendung. Es wurde ja auch mal Zeit.
Na, endlich.
Ja.
Warum? Bin gespannt.
Warum verweigern Sie?
Naja, also ich denke mal, das wird in der Kindheit schon gewesen sein, so wo ich glaube 12 war oder so und irgendwelche Geschenke gekriegt habe, die meine Eltern dachten, das wären coole Geschenke für mich und ich so tun musste, als ob ich mich drüber gefreut habe. Und eigentlich war das nicht so das Geschenk. Und ich finde diese Heuchlerei immer zu Weihnachten auch so unheimlich blöd, weil man sollte eigentlich das ganze Jahr gut zu anderen Leuten sein und nicht nur zu Weihnachten. Und ich weiß nicht, das mag ich alles nicht.
Da können Sie mal Heinrich Böll lesen und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Dieser Kölner alte Autor, der hat wunderbare Geschichten genau über dieses etwas heuchlerische, zwanghafte geschrieben.
Wie ist es bei Ihnen mit also gut, irgendwann kommt dann doch der 24. abends. Ja? Was machen Sie dann? Kann man ja nicht vermeiden, kann man nicht überspringen und sagen, ach Gottchen.
Das Schöne ist ja, man lernt ja dann doch mal jemanden kennen, der genauso denkt und mit der gehe ich dann abends in eine Kirche, aber
also doch.
Die heißt Kirche von unten, die ist in Berlin.
Ah, toll.
Und die macht ein Punkrock-Konzert. Und
ein weihnachtliches Kirche Punkrock-Konzert anders. Oder ein komplettes Anti-Weihnachts-Punkrock-Konzert?
Ein komplettes, ich denke mal, Anti-Weihnachts-Punkrock-Konzert, ja. Ohne, also ich versuche auch zu vermeiden, dass ich diese ganzen Jingle-Bells-Dinger da irgendwie abkriege oder sowas. Also, man kann das ganz gut umschiffen, wenn man das schon ein gutes Training drin hat.
Ja, man ist nicht mehr so ausgebremst wie früher. Das stelle ich auch fest. Also es gibt inzwischen doch sehr viele Angebote für Menschen, die da eben nichts mit anfangen können.
Zumindest in der Großstadt, ne? In Berlin vielleicht, aber auf dem Land wird es dann schon schwieriger.
Das stimmt.
Das Einzige, was ich dieses Jahr mal gemacht habe, ist, weil ich liefer Pakete. Und
da hatten Sie einiges zu tun.
So eine schwarze Weihnachtsmütze jetzt mal.
Wobei wir hier mal einen echten Dank an diese Paketboten loswerden sollten, die so unglaublich freundlich in diesen letzten Tagen waren und irgendwie echt Weihnachtsleute. Also auch Ihnen nochmal danke. Toll.
Bitte sehr.
Ein Paketbote zu Weihnachten mit schwarzer Weihnachtsmütze.
Punk-Rock-Konzert.
Das wäre genau. Schön. Ja. Dann traue ich mich ja gar nicht, Ihnen irgendwie schöne Weihnachtstage zu wünschen jetzt. Ich weiß gar nicht, was wünscht man denn da jetzt?
Tolles Rockkonzert.
Ja,
einfach schöne Feste.
Schöne
super
Tage,
Konzert.
Ja. Schöne Tage.
Vielleicht essen Sie was Schönes. Und haben ein paar ruhige
Tage.
Meine
Freundin macht Kartoffeln,
genau.
Nudelsalat und Frikadelle.
Naja.
Traditionell.
Schauen wir mal.
Alles klar. Sönke Nielsen in Berlin, ich danke Ihnen sehr. Weihnachtsverweigerer. Dankeschön für diesen Anruf. Und am Telefon ist Ursula Schuchardt. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Also ich habe mich über Ihre Sendung bis jetzt so gefreut, dass ich mit meinem Negativen oder mit meinem, was mir wehtut, eigentlich nicht kommen wollte. Aber jetzt zum letzten Schluss noch aufgerufen worden. Ich kann seit 20 Jahren kein Weihnachten mehr feiern, weil ich unter Depressionen leide und mir das ganze Fest zu viel wird. Mhm. Ich habe 3 Enkelkinder, die ich Weihnachten nicht sehen kann. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die Idee von Weihnachten immer noch in mir ist. Und ich hoffe, dass jetzt mit den letzten Therapien oder so, dass ich nochmal dazu komme, irgendwann vor 80 nochmal ein Weihnachtsfest mit meiner Familie verleben zu können.
Also, dass Sie anrufen, ist doch total toll. Das ist ein echter Schritt nach vorne ins Weihnachten rein. Schön.
Das habe ich hier auch. Und ich pule hier Wachs von meinen alten Ringen ab, die ich immer um die Kerzen rummache. Mhm. Damit die sauber wären, das ist noch eine Sache, die ich von meiner toten Schwester mal geschenkt bekommen habe, dass ich da denke, hol die mit rein, lass die hier mit sein, wenn ich diese Kerzen dann anzünde.
Haben Sie es trotzdem ein bisschen weihnachtlich gemacht zu Hause? Also
ja, ich bin dabei.
Vom allerdings Equipment her?
Ich habe 5 Kilo Tanne von meiner Tochter bekommen.
Tannenzweige,
ja? Total überfordert. Ja. Aber wissen Sie, da sage ich mir, mein Gott, und wenn du es nach Weihnachten in die Kästen steckst, dann ist das auch noch in Ordnung. Na, muss nicht jetzt heute sein.
Und das, finde ich, ist auch für andere nochmal wichtig. Weihnachten kann einen wirklich überfordern. Alle diese unglaublichen Erwartungen, was sein sollte und was man machen sollte und was noch fertig werden muss. Und schon ab November kommen die ganzen Mails, dass man jetzt noch unbedingt bestellen muss und so. Davon runterzukommen und zu sagen, Weihnachten übrigens für das östliche Christentum ist am 6. Januar. Mhm. Ja. Wir haben noch ganz viel Zeit und manchmal kommt dieses Weihnachtsgefühl auch viel, viel später, wenn dieser ganze Stress raus ist und die Überforderung.
Ja, aber es ist ja vor allen Dingen die Traurigkeit, die wahrscheinlich in einem hochkommt, doch dann in gewisser Weise auch.
Ja,
und dafür ist es warm.
Für mich nicht, weil ich meine Krankheit angenommen habe und sag mir aber, komm, du kannst immer noch dran arbeiten, du kannst immer noch neue Gedanken mit reintun in dein Leben, und solange das nicht vorbei ist, und das ist heute, und heute wird nicht gestorben, und das ist gut so. Mhm.
Frau Schuchardt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Vielen, vielen Dank, Ursula Schuchardt.
Eine schöne Zeit trotzdem.
Und trotzdem schöne Weihnachtstage, soweit es möglich ist.
Ich bedanke mich herzlich und ich bedanke mich für die Sendung, die mir viel Lächeln auf mein Gesicht gebracht hat.
Wundervoll.
Es war wirklich eine tolle Sendung. Schön. Dankeschön.
Vielen Dank. Viele Grüße. Grüße. Und genau, diese Sendung geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Gleich hier nach uns die Lesart. Da geht es unter anderem auch um ein Buch über Ghosting, wenn Menschen spurlos verschwinden. Also so etwas gibt es, und da hat sich jemand ausführlich damit beschäftigt. Und das war hier das Gespräch an diesem Samstagvormittag, wenige Tage vor Heiligabend, mit Cornelia Köhn-Marx, der evangelischen Theologin. Ich danke Ihnen sehr.
Herzlichen Dank, war schön hier zu sein.
Ja, dass Sie bei uns waren. Und Lamia Kador, der Islamwissenschaftlerin, auch Ihnen herzlichen Dank.
Ich habe auch zu danken und
für Ihre Zeit.
Ja, genau.
Unbedingt. Das wünsche ich Ihnen auch.
Schöne Festtage.
Schöne Feiertage, Frau Kador.
Ruhig soll es sein. Gutes Essen wäre vielleicht auch ganz gut. Ich persönlich wäre da sehr dafür. Vielen Dank. We'll be right back.